Merhaba, liebe BSG-Gemeinde.
Wir befinden uns hier in Belek.
Siede.
Belek.
Siede.
Siede. Ich bin nur mit, wie man merkt.
Aus unserer Sicht, wie gesagt, Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Von daher sind die ersten 10 Spieltage, ich glaube, wir waren nicht einmal unterm Strich, gut gelaufen. Nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass wir uns weiterentwickeln müssen, dass wir in jeder Partie es schaffen müssen, dass wir irgendwo hinkommen, dass wir nicht weit weg sind von Spielen. Ich denke, das haben die 10 Partien auch gezeigt, dass wir nicht so weit weg sind, dass wir uns Chancen erarbeiten, dass wir uns nicht nur hinten reinstellen und mauern, sondern dass wir auch mitspielen wollen irgendwo, wo es geht.
Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich besuche heute wieder das wunderbare Stadion am Steg in der ehemaligen Bezirkshauptstadt Gera. Zum 5. Mal werden die Glück auf Awards vergeben. Da sind zahlreiche Preise für mehr oder weniger verdienstvolle Helden dabei. Es geht um die Heldenmedaille am orange-schwarzen Band und die goldene Luft. Pumpe. Wer die Preise erhält, haben die Hörerinnen und Hörer des Podcasts entschieden. Die Preisträger werden heute in einer illustren Runde bekannt gegeben. Da ist zum einen Kalli. Servus Kalli.
Glück auf.
Remy ist wieder mal dabei. Servus.
Grüße.
Und der Präsident Max. Servus.
Glück auf.
Wie geht's dir denn so nach Abschluss der ersten Halbserie in der Oberliga?
Ja, also ich glaube, mit 19 Punkten hätten die wenigsten gerechnet. Platz 10 ist es, glaube ich, auch geblieben, ne?
Ja.
Also ich glaube, besser hätten wir es uns erstmal nicht wünschen können nach dem ersten Jahr.
Siehst du das auch so, Kalli? Ich kann mich noch erinnern, dass wir nach dem Aufstieg einen Podcast aufgenommen, wo ich dich gar nicht so richtig deutlich verstanden habe, weil du, weil du völlig begeistert warst von diesem Aufstieg. Oberliga genau das Richtige?
Ja, eigentlich mindestens Oberliga, mal langfristig gedacht.
Oh, jetzt kommen die großen Themen auf den Tisch. Aber die Frage nochmal, war der Aufstieg, das ist ja auch diskutiert worden als Zweitplatzierter, nach der Rückrunde, die schwierig war, war der richtig? Würdest du das jederzeit wieder so machen?
Ob ich es jederzeit wieder so machen würde, ist eine andere Frage, aber in dem Moment war er richtig, ja.
Das siehst du, Remy, genauso?
Na, jetzt im Nachhinein kann man das so sagen, dass es richtig war. Damals war ich nicht so ganz überzeugt, obwohl ich schon auch Fan der Oberliga bin. Es ist einfach spannender, die Spiele, du fährst hin, weißt nicht, was rauskommt. In der Türenliga bist du 80% irgendwo hingefahren und wusstest, du wirst gewinnen, wenn es nicht gerade ein Derby war.
Okay. Ja, es war ja eine herausfordernde Rückrunde und das prägt letztendlich auch die verschiedenen Kandidaten. Fangen wir mal an mit den Kandidaten für die Heldmedaille am orange-schwarzen Band. Erster Vorschlag waren die B-Junioren für die NOFV-Hallenmeisterschaft. Da gab es den 3. Platz, das war zum Anfang des Jahres. Grundsätzlich Nachwuchs, Remy, du kennst das ja auch noch, dass es wir angefangen haben hier, es gab nicht mal Nachwuchs. Dann hat sich Jan, glaube ich, mit drum gekümmert um das Thema Nachwuchs. In der Zwischenzeit haben wir hier eine ganze Akademie. Wir haben gefühlt in jedem Altersbereich mehrere Mannschaften. Das ist schon eine besondere Geschichte, oder?
Also der Nachwuchs hat sich überragend entwickelt aus meiner Sicht. Ich bin ja nicht ganz so drin in der Materie. Aber wirklich, wie wir angefangen haben, auch damals SV-Zeiten noch am Kunstrasen und so, mit gar nichts dann so eine kleine Mannschaft aufgebaut. Und jetzt habe ich den Eindruck selber, dass wir sogar auf der Überholspur sind in einigen Jahrgängen und gerade so Zulauf, das hat ja Max schon letztens mal erzählt, muss es ja gigantisch sein hier und von daher, also das hat sich wirklich super entwickelt.
Ich kann mich an eine Episode erinnern, wo du gesagt hast, Mensch, Nachwuchs, beim ersten SV haben wir mal an der Regionalliga geschnuppert, haben das nicht geschafft, beim JFC hast du eigentlich auch gedacht, das klappt Regionalliga. Was fehlt denn noch, um dann dorthin zu kommen?
Ja, ich denke schon. Also ich will jetzt nicht irgendeinen Nachwuchsleiter von irgendeinem anderen, die haben da sicherlich mehr Einblick, aber ich denke schon, dass irgendwie gehen ja auch viele Nachwuchsspieler nach Zwickau, wie man jetzt auch an dem Thiel Schöneich sehen, der ja auch aus Gera ist und so. Ich denke, die Besten werden abgegrast, dann die allerbesten großen Talente zwischen Jena und Zwickau. Und da denke ich, ist das schon nicht ganz einfach. Wobei ich denke, es ist bestimmt noch mehr drin, wenn man dazu mehr zusammenarbeiten würde. Das denke ich schon.
Das siehst du auch so, Kalli?
Ja. Ich weiß, dass es schwierig ist mit den handelnden Personen, ne? Aber langfristig oder beziehungsweise das Beste wäre wirklich, wenn Gera mal an einem Strang ziehen würde.
Was ist das Erfolgsrezept? Warum hat sich das so gut entwickelt? Du kannst jetzt nur die letzten Jahre beurteilen. Was sind das für Namen? Wen müssten wir hier, also wir müssten mehreren ja die Heldenmedaille geben, aber wer engagiert sich hier so, dass das so ein tolles Ergebnis wird letztendlich über die Jahre?
Also ich glaube erstmal jeder einzelne Übungsleiter, der tätig ist, also von Bambinis bis A-Junioren, machen eigentlich alle einen sehr, sehr guten Job und sorgen halt auch dafür, dass halt über jede, oder wir jetzt schon über manche Jahrgänge sprechen, wo halt schon einige Spieler dabei sind, wo du schon das Potenzial siehst, dass es mal auf jeden Fall höher gehen kann. Das ist natürlich trotzdem jedem selbst, oder da ist jeder selbst für verantwortlich. Und dann würde ich natürlich André Fischer und Heiko Lorenz einen sehr, sehr großen Anteil zuschreiben, einfach weil sie halt ja seit jeher so ein bisschen, also oder ich kenne es zumindest nicht anders, dass die beiden die Geschicke leiten. Im Nachwuchs natürlich Michael Diedl nicht zu vergessen, der auch immer ja da ist, wenn man ihn braucht. Und ja, also ich glaube, ohne die beiden wäre das nicht so weit gegangen. Egal, ob das jetzt organisatorisch oder ja mit einer eigenen Nachwuchsmannschaft ist. Das ist schon extrem, was die beiden dafür opfern. Auch André, der jeden Montag Futsal-Spielern aus Gera mit dem Vereinsbus nach Jena fährt und dann Futsal noch vorantreibt. Also das kommt nicht von ungefähr. Das ist auch ein riesen Zeitaufwand, den da jeder mit hat. Und deswegen würde ich die beiden da schon mit hervorheben. Und jetzt bin ich tatsächlich auch sehr froh, dass Marius Grabey in den Vorstand gerückt ist. Einfach, weil er halt schon ja aus Berufsgründen dieses Amt eigentlich perfekt dafür ist. Ne? Also er ist sowohl diplomatisch, hat klare Vorstellungen und kann uns da, denke ich, auch in den nächsten Jahren extrem weiterhelfen.
Um diese Entwicklung in dieser Intensität fortzuschreiben, was bräuchte es? Bräuchte es infrastrukturell Verbesserungen mit den Plätzen?
Ja, also die Plätze sind auf jeden Fall das eine. Wie gesagt, Flutlicht Platz 3 versuchen wir uns einfach schnellstmöglich drum zu kümmern. Das war ja schon mal Thema. Das ist, denke ich, eine große Priorität, dass wir halt einfach den Kunstrasen entlastet bekommen und dann scheitert es natürlich trotzdem an den Übungsleitern. Also wir bräuchten halt einfach viel mehr Übungsleiter noch, dass wir halt nicht Kinder wegschicken müssten. Und ja, je mehr Übungsleiter, desto mehr Mannschaften, desto mehr Kinder, desto mehr Jugendliche. Und dementsprechend ist dann auch irgendwann die Wahrscheinlichkeit größer, dass du vielleicht aus diesem Nachwuchs dann jemanden mal in die erste Mannschaft hochziehen kannst. Also es muss insgesamt einfach noch ein bisschen wachsen, aber ja, da hat Heiko mit Mario und André, die verstehen sich blind und haben, denke ich, da auch schon einen Plan, wie sie das weiter vorantreiben.
Wie würdest du die Zusammenarbeit in der Stadt beschreiben? Ist das ganz normal, dass man natürlich Konkurrent im Sportlichen ist? Ist das ein gutes Miteinander? Ist man informell und läuft das? Oder ist das, also wir haben früher immer mal von so einem Graben gesprochen, der durch die Stadt geht. Wird der kleiner?
Ich würde schon sagen, dass der kleiner wird. Ich glaube, Remy ist da nicht so weit entfernt, dass es natürlich immer an den handelnden Personen liegt. Also grundsätzlich ist von unserem Verein auch vieles Negatives ausgegangen, das dann auch von den anderen Vereinen mal so war. Das kann jeder auch selber beurteilen. Letztendlich versuchen wir trotzdem mit jedem zu sprechen und ja, gemeinsam irgendwo auch voranzukommen. Ich denke auch, die Stadt hat da allgemein ein großes Interesse dran, dass halt ja manche Kräfte auch gebündelt werden sollen oder gebündelt werden möchten, will ich es mal vorsichtig formulieren, weil man dann halt einfach ja aus einem noch volleren Pool schöpfen könnte. Und ja, ich glaube auch, dass sich in den nächsten Jahren trotzdem da auch was tun wird, ne? Einfach weil halt ja auch jeder irgendwo dann jeden im Verein kennt. Ne? Also ich denke auch, die Nachwuchstrainer unter sich, egal bei welchem Verein das jetzt ist, die kennen sich untereinander. Und allein dadurch, durch dieses gemeinsame Ziel, ne, jeder will irgendwo erfolgreich Fußball spielen, jeder will Jugendliche weiterentwickeln. Ich glaube auch, dieses gemeinsame Ziel sorgt zwangsläufig irgendwann dafür, dass halt sich mal an einen Tisch gesetzt wird.
Wunderbar. Also der Nachwuchs nominiert für die Heldenmedaille. Die zweite Kandidatur ist Alexander Just und Hendrik Veit, die für zwei Spiele waren es, ne, die Verantwortung übernommen haben. Remy, wenn ich dich richtig verstanden habe, du warst jemand, der damals gesagt hat, du hättest die Entscheidung anders getroffen, damals in Sachen Trainer, ne?
Ja, ich fand es schon so auf Biegen und Brechen, dass der Aufstieg jetzt her muss. Ich kenne die Hintergründe nicht wegen Plan und Geld und hast du nicht gesehen. Aber für mich, ich hätte es mit dem damaligen Trainer Kevin Brettfeld weiter durchgezogen, noch die zwei Spiele, und hätte dann gesehen, was rauskommt, und dann den Cut gemacht oder den Aufstieg gefeiert.
Im Nachgang muss man aber sagen, auf jeden Fall, dass sich so, Alexander Just ist ja nun erfahren, aber Hendrik war ja die erste Station, dass man sich da hinstellt und sagt, wir übernehmen die Verantwortung, ist ja schon bemerkenswert.
Definitiv, ja.
Und Ergebnis, hat ja der Verein alles richtig gemacht, oder?
Ob alles richtig ist, ob wir bei 100% liegen, das sei mal dahingestellt. Aber das Ziel, was man ja nun hatte im Verein zumindest, wurde ja erreicht.
So ist es. Platz, die dritten Kandidierten sind Francis Wetzel und Ronny Steinbach für den Kreis Oberliga. Aufstieg, zweite Mannschaft, Kali, verfolgst du mit? Ja, ne?
Ja, mindestens Ergebnistechnik, technisch.
Wir brauchen für eine gute Oberliga auch mindestens eine Kreisoberliga-Mannschaft?
Besser sogar eine Landesklasse-Mannschaft. Aber das immer wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, langfristig gesehen, ne? Dass wir das jetzt nicht sofort auf Biegen und Brechen hinbekommen, ist klar. Das ist sicherlich auch geldmäßig ein bisschen schwierig. Da müsste man sicherlich auch in die zweite mehr reinbuttern, in Anführungszeichen. Deswegen ist eine stabile Kreisoberliga-Mannschaft erstmal gut, aber langfristig mindestens eine Klasse noch hoch.
Auch dort gab es ja einen Trainerwechsel, gab es auch ein bisschen Unruhe. Hast du das erwartet, dass man aufsteigt in die Kreisoberliga und mit Francis und Ronny das so wuppt letztendlich?
Ja, zwischendurch war ja schon Ronneburg mal fast weg, gell? In der Kreisliga-Saison. Also da sah es ja Richtung Ronneburg aus, aber das hat sich dann durchgesetzt, auch die Umstellung dann wirklich konsequent auf die jungen Spieler zu setzen. Das hat sich bezahlt gemacht und ich bin sowieso der Meinung, wenn der Nachwuchs sich weiterentwickelt, wird es gar nicht anders gehen, als dass man irgendwann in die Landesklasse reinkommt. Und ja, und wenn der Kader natürlich die nächsten Jahre, und bei Geisel wird das ja wahrscheinlich so sein, groß gehalten wird, dann kommt man irgendwann um die Landesklasse wahrscheinlich gar nicht rum.
Wie bewertest du, hast du ein Spiel gesehen diese Saison?
Ja, ich habe ein paar Spiele gesehen und ich finde halt immer, da wird Fußball gespielt. Also muss ich wirklich sagen, das war ja schon auch bei der zweiten mal ganz andere Zeiten. Ja, es war halt so, also wo wir hier gefahren sind zur zweiten, wo wir hier boykottiert haben und so die Spiele, also das war ja wirklich schlimm mit anzugucken und nicht ganz auf dritte Niveau, aber viel hat da nicht mehr gefehlt. Und nee, also das immer, wenn ich da bin und vielleicht habe ich Glück, ich habe die 7-0-Siege hier gesehen, das war gegen Roschitz und gegen RSV Altenburg. Das war immer fußballerisch stark und ich finde, da sind ein paar Spieler dabei, also denen würde ich jetzt schon sagen, dass die vielleicht eine Liga höher spielen können, nicht alle natürlich, aber also die zweite gefällt mir richtig gut, die Entwicklung.
Na, das klingt doch fantastisch, dann schauen wir mal, wie die aktuelle Saison sind. Im Moment sind wir auf einem Nicht-Abstiegsplatz auf jeden Fall und wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Die vierte Kandidatur geht an Marcel Kiesling für seine 21 Tore zum Abschluss der Saison 2023-24. Ich weiß nicht, welchen Platz in der Torjägertabelle er belegt hat, aber Marcel Kiesling, der kam damals von Zorbau, ne?
Genau, zusammen mit Haupter. Genau.
Hättest du erwartet, dass er sich so als, war vorher bei Schott, richtig?
Genau, auch mit Haupter.
Müsste sich mit Geise, dann müsste das gewesen.
Müsste noch die Zeit gewesen sein. Und er ist auch aus Gera und war in der Türliga immer der Mann mit, der die Spiele auch mit entschieden hat. Ist natürlich eine schwierige Saison, würde ich mal sagen, aktuell. Ich weiß nicht, ob es damit ran lag, weil er ja auch die Vorbereitung, der war nicht da, ist auch spät eingestiegen. Also ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, das könnte in der Rückrunde jetzt Vorbereitungen mit durchziehen, dass das dann sogar zündet.
Das siehst du auch so, Kali?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind damals vor dem Aufstieg mal abends im Raum bei 2-3 Bierchen durchgegangen, bei wem wir so Oberliga-Niveau sehen. Und da ist Kiesling auf jeden Fall mitgefallen. Na, und ich denke, das kann der auch. Hat es auch in der Türenliga gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Man erwartet es aber auch von jemandem im seinen Kaliber. Von daher hoffe ich mal, dass der Tipp oder dass die Voraussage von Remy eintritt und der rückwärts in der Rückrunde dann zündet.
Der Name Andy Haupt ist gefallen und ist Andy jetzt nicht extra nominiert, aber die Verletztenliste ist schon extrem lang jetzt in der Oberliga. Woran liegt denn das?
Es geht mehr zur Sache. Also aus meiner Sicht ist das so, ich finde die Spiele intensiver, deutlich intensiver. Und ja, da hast du Verletzte. Ich meine auch Philipp Sovago, der aus meiner Sicht, ich habe es vorhin schon mal gesagt, war der Anfang der Saison eigentlich gut drinne in der Saison. Und klar, auf der anderen Seite hat jetzt Hoffi aus meiner Sicht dadurch profitiert durch die Verletzung. Aber Philipp war eigentlich gut in der Saison und Wernigerode, ja, das hat wirklich wehgetan beim Zugucken draußen. Und hoffentlich kommt er zurück dann zur neuen Saison wahrscheinlich. Und dann, dass er wieder an das Niveau kommt. Aber Haupter auch. Also das war der, wo ich die Anfangsspiele gesehen habe, wo ich gesagt habe, der hat sich aus meiner Sicht von der alten Mannschaft am besten gleich reingefunden. Also auch die Rolle Sechser und was er da alles gespielt hat, das hat er gut gemacht. Ist eh so eine Allzweckwaffe. Kann sie auch vorne reinstellen. Ja.
Wer steht alles auf der Verletztenliste? Das ist ja...
Also grundsätzlich gerade noch Philipp Sovago, Robin Paulik und Andy Haupt, aber über die Saison verteilt halt auch wirklich, ob das jetzt Max Zerrenner, Max Greif, dann Tom Eichberger war ein paar Spieler raus aufgrund Verletzung. Und ansonsten, ich überlege gerade, Nikita war am Anfang mehrfach verletzt, 2, 3, 4 Spiele. Dann auch immer, ja, muskulär halt bei dem einen oder anderen immer ein bisschen was, wo du dann halt nicht einsetzen konntest oder so. Also alles in allem waren es schon, also ich glaube, weit über 10, 11 Spieler, die dann zwischendurch auch mal verletzt waren. Ne? Ach, und Niklas Kubitz, den darf ich nicht vergessen. Der ist gerade auch noch auf der verletzten Liste. Da wissen wir noch nicht so ganz, was jetzt rauskommt, aber.
Und die Diskussion war ja am Anfang der Saison, man hat ja den Kader relativ mit vielen unbekannteren Spielern aufgefüllt. Und ich war auch der Meinung, na gut, weil jetzt müssen wir ihre Fleisch kleiner halten und ein paar Knaller holen. Hat man ja eigentlich nicht gemacht. Und ich weiß aber, dass das Geis auch bei Thüringen so gemacht hat und auch bei Schott. Große Kader, jeder bekommt seine Chance, hohe Trainingsbeteiligung. Ja, und jetzt muss man sagen, mit den vielen Verletzten hat da recht behalten bis jetzt.
Ja, für Geisi ist es natürlich auch schwer. Er kannte ja keinen Spieler und war ja auch da fast nicht involviert. Und jetzt auch mit Carsten und so weiter haben wir ja jemanden, der ja da auf jeden Fall auch noch Qualität mitbringt. Und ja, er und Geisi, die machen da, denke ich, schon den Job, dass man sich da keine Gedanken machen braucht.
Dann wollen wir uns mal keine Gedanken machen. Kannst du nochmal zu der verletzten Liste sagen, wer realistische Chancen hat, in der Rückrunde dabei zu sein? Von Robin Paulik? Nee, ne?
Andy Haupt? Doch, Robin kommt im Februar wahrscheinlich wieder, also zumindest Reha etc. pp. Also wenn er Glück hat, spielt er nochmal ein bisschen in dieser Saison. Muss sich natürlich da auch anhalten, aber ist natürlich sehr professionell. Also geht immer was machen für sich, versucht so schnell wie möglich einfach wiederzukommen. Bei Philipp und Haupter sieht es schlecht aus. Bei Niklas Kubitz, je nachdem, wie die Diagnose dann ausfällt. Also ich habe jetzt noch keinen neuen Stand. Ja, da könnte es auch sein, dass es nicht so gut aussieht. Aber da hoffen wir natürlich das Beste.
Hat er auch was Schweres, ja?
Ja, na, Verdacht war jetzt auf Leistenbruch, aber wie gesagt, kann sich auch nicht bestätigen. Deswegen hoffen wir einfach nur das Beste, weil das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr herber Verlust. Weil nicht nur fürs Team, weil er halt einfach wirklich ein sehr, sehr feiner Mensch ist. Genauso wie Philipp Sovago, aber auch halt sportlich gesehen, weil er halt extrem wichtig geworden ist.
Feine Menschen sind alle auf der verletzten Liste.
Das stimmt. Und auch Robin, ja genau, den darf ich natürlich nicht unterschlagen. Robin,
wenn der hat schon einen krass Pech.
Ja, das stimmt.
War gerade wieder fit und dann der Mittelfußbruch oder was ist?
Naja.
Ja, das ist schon bitter.
Ja, auch Gerscher deswegen, also ja. Auch wirklich. Also grundsätzlich alles feine Typen.
Wir wünschen allen alles Gute, beste Genesung, damit sie so schnell wie möglich wieder auf dem Rasen im Stadion am Steg stehen. Wir gehen so ein bisschen chronologisch durch das vergangene Jahr. Das hatte auch ein paar sehr traurige Momente. Die Fanszene hat eine wichtige Säule verloren. Die Wismut-Szene Mecklenburg-Vorpommern mit dem Uwe Schenkel, der jetzt von oben die BSG Wismut betrachtet. Die Fahne hängt immer am Zaun. Da kümmert sich Biernot drum.
Der ja auch eine besondere Beziehung zu ihm hatte. Ja, das ist auch, das gehört dazu. Und da gab es auch nie Diskussionen, dass die Fahne da jedes Mal hängen darf, soll, kann, je nachdem.
Seit wann gibt es die Szene aus Mecklenburg-Vorpommern? Ist das dann erst so in Neuzeit wieder die Fahne dann gekommen? Ne? Aber interessiert muss er ja schon lange gewesen sein an der BSG. Aber dass es eine separate Fahne gibt, das ist noch nicht so lange gewesen. Ne?
Nee, auch so. Ich weiß nicht, vielleicht weiß der Biernot mehr, aber ich dachte auch, die waren das erste Mal dann Krem da oder irgend so.
Könnte sein. Also so lange gibt es die Fahne auf jeden Fall noch nicht. Ja.
Und auch dann Oberliga, wo die Fahrt nicht ganz so weit für ihn war, waren die, glaube ich, erst Spieler. Ich will mich aber nicht hier rausnehmen, so genau weiß ich nicht. Aber 5, 6, 7, 8, 9 Jahre waren das
bestimmt. Ja. Auf jeden Fall auch in Social Media immer sehr, sehr aktiv, hat die Wismut unterstützt. Natürlich ist schon was Besonderes, wenn ein Verein in der nächsten Liga dann auch Unterstützung aus Mecklenburg-Vorpommern hat. Das ist schon was ganz Fantastisches und dann eben auch ein großer Verlust für seine Familie und die BSG Wismut Gera. 6. Platz bei den Nominierten ist das Heim- und Auswärtstrikot der Saison 24-25. Ich finde, bin da nicht ganz so parteiisch. Also so in Sachen Trikots kann sich die letzten 2 Jahre die BSG nichts vorwerfen lassen, oder Max?
Danke dir.
Nein, aber.
Also danke dir im Sinne von, du hast einen großen Anteil, also oder den größten fast.
Aber ich finde, wenn man das machen kann, das muss ja auch im Verein mitgemacht werden und so ein Trikot ist schon irgendwas und du.
Das ist was Besonderes.
Genau.
Also ich freue mich immer, wenn es gut angenommen wird. Und wie gesagt, du hast da echt ein sehr, sehr gutes Gefühl für was vielleicht auch an Neuerungen ja dann sowas bewirken.
Ne? Gab es ja auch Lob von außerhalb, irgendwo Schleiz oder so hatte kommentiert, also Trikots könnt ihr. Also, ja.
Witzig. Okay, was wir noch können, ist einen Spieltag organisieren. Das Spieltagsteam, Heike Schmidt, kenne ich, Holger, wer gehört noch alles dazu?
Ja, Halli, Carola, Heiko Merz, der das natürlich alles Anja. So ein bisschen, genau, Anja, wie gesagt, Holger hat es ja, glaube ich, schon, unsere Platzwarte, die sich immer reinteilen, auch Dagi, die jetzt sehr, sehr oft da war, unsere Geschäftsstellendame. Also da gibt's die Liste ist endlos.
Das ist alles nicht selbstverständlich, ne? Das ist alles ehrenamtlich und ich weiß, Holger mit den Parkplätzen, der möchte am liebsten, dass man überhaupt nicht, weil er das alles unter den Hut bekommen muss. Und aber der ist da sehr, sehr engagiert und da kann die PSG schon sehr froh sein auf so ein großes ehrenamtliches Team, oder?
Absolut, auch Heiko, der da wirklich alles so im Griff hat und ich glaube, es lief noch nie so reibungslos wie jetzt, auch dass er immer mal selber dann, wenn DJ Bundy mal nicht da ist, einspringt. Sich zu nichts für schade ist, als für nichts zu schade ist. Das ist schon ja, außergewöhnlich. Deswegen, ja, Riesendankeschön an alle von den Genannten und an die wir vielleicht noch nicht genannt haben. Aber das ist schon Wahnsinn auf jeden Fall.
DJ Bundy, das ist schon, weil es angesprochen ist, ist ja das letzte Jahr nominiert und ausgezeichnet worden als der Neue des Jahres. Ja, selbstverständlich. Da war ja die Rückkehr des Jahres.
Bestimmt.
Nein,
Spaß.
Das ist schon eine andere Qualität, auch wenn er da ist, das muss man schon sagen. Absolut. Ich hätte das nie als so wichtig erachtet, aber wenn man dann da ist und merkt, so, dass er auch mit den Fans und den Zuschauern interagiert, das ist schon was Besonderes.
Ja, das Feeling ist schon anders.
Der kann das, ne?
Ja, der hat kein, wie nennt man es, Lampenfieber oder so. Der macht mal ein paar lustige Sprüche, wo du auch mal denkst, ja, kannst du den bringen, aber den kannst du bringen, wenn du dann drüber nachdenkst. Ja, der hat das schon gut drauf, muss man sagen.
Ja. Wie bist du eigentlich so zufrieden mit der Stimmung im Stadion so grundsätzlich, Kalli?
Ausbaufähig. Also insgesamt, ne, zuschauermäßig brauchen wir nicht drüber reden, das ist alles völlig in Ordnung. Da sind wir ja auch Platz 1, aber ich glaube, da greife ich jetzt ein bisschen vor, ne? So stimmungsmäßig geht immer mehr, aber ich sag mal, das Gersche Publikum hast du in den letzten Jahren nie so wirklich mitgerissen. Das war schon immer schwierig. Von daher, so insgesamt gesehen, ausbaufähig von der Zuschauerzahl, von der Quantität zumindest, ist es völlig in Ordnung.
Dann haben wir das Team vom Steinweg 1. Steinweg 1 ist eine Bar, Kneipe.
Mhm. Mischung.
Und der Inhaber ist ein
Wismut-Fan, also der ist früher auch regelmäßig gefahren, war dann auch mal eine Zeit lang weg, wie es halt viele waren in einer gewissen Zeit und hat dann sich irgendwann selbstständig gemacht, irgendwie nebenbei dachte ich war das erstmal und hat das jetzt anscheinend ganz gut aufgezogen, wird aus meiner Sicht auch gut angenommen und jetzt hat er auch wieder den Weg über die Geschichte auch der Emma, weil er auch die Mutti halt sehr gut kennt.
Auch über und, Dimitri, ne? Also der
genau.
Das so ein bisschen eingefädelt hat.
Genau, und hat er einen Weg zurückgefunden und er hat ja auch gesagt, er kommt jetzt wieder öfters und ist ja auch so der Fall. Genauso wie man auch mal sagen muss, Steven Obst hat er wahrscheinlich auch organisiert.
Demi macht echt einen guten Job.
Zu mir hat der Steven auch gesagt, das war ja damals auch ein Publikumsliebling, muss man wirklich sagen. Der erste, der von 03 zu uns gewechselt ist und ein bisschen chaotischer Typ war, aber lustig. Und der war jetzt auch wieder beim Spielen und er hat auch gesagt, ihm gefällt es wieder am Steg und kommt auch öfters und denke, da kann man auch ein bisschen was mit ihm machen, so in Zukunft.
Absolut. Hat auch von sich selber gleich aus gesagt, hier, da und da könnte man mal was machen. Also auch sehr, sehr feiner Mensch und ja, passt natürlich zu Demis Arbeit. Also der hängt sich extrem rein, auch jetzt mit der IKK und so weiter, also mit der AOK, wo er da viel bewerkstelligt hat, dass das klappt mit dem Sponsoring. Also da kann man echt stolz drauf sein, dass Demi das so macht.
Nominiert ist das Team vom Steinweg 1, weil das sich, wie wir schon gesagt hat, im Rahmen der Spendenaktion für Emma sehr engagiert hat und das Thema soziale Arbeit, was ja auch zur BSG passt, sehr, sehr intensiv besetzt. Also da bin ich sehr, sehr beeindruckt, da passiert da sehr, sehr viel.
Da müsste ich auch noch kurz, nicht, dass ich ihn vergesse, auch Jens Schindler hervorheben, weil er halt da auch extrem viel dafür getan hat und da echt mit allem, was er hat, kämpft für die Kleine und auch für die Kommunikation im Verein und auch die soziale Verantwortung und so weiter.
Ein wichtiges Thema, was den Verein letztendlich auszeichnet und das ist ja auch letztendlich, wenn man so will, dein Programm zu sagen, das Thema muss der Verein besetzen, wir kümmern uns um Fußball, aber die sozialen Aspekte sollten ebenfalls im Vordergrund stehen. Nominiert als 9. ist die Redaktion des Wismut-Kartells, da muss man leider sagen, ist das Stadionheft ein bisschen eingeschlafen, das liegt letztendlich daran, weil die Resonanz wirklich insgesamt sehr, sehr gering war, aber das Wismut-Kartell gibt es weiterhin, Boxer ist da sehr, sehr engagiert. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal rausgesucht, seit wann es das gibt, also sehr, sehr lange. So viel Fanzeitung gibt es nicht, so viel Stadionhefte gibt es auch in der Oberliga nicht, das ist sehr, sehr dünn. Aber so eine eigene Fanzeitung, das ist schon in Ordnung, hat ja auch eine Geschichte, hat ja auch schon mal Stadionverbot bekommen, das Wismut-Kartell, wenn man sich daran noch erinnert. Und ist
zu Recht.
wer schreibt das Wismut-Kartell? Ist das komplett Boxer oder gibt's auch?
Das ist.
Er hat ein Redakteurennetzwerk.
Ich wäre verrückt. Es sind mehrere, die dann letztendlich mit grauen Topping berichten, die teilweise drin sind und dann auch von den Wismut-Spielen berichten, etc. Gut, und Nummer 10, das hast du schon, Kalli, angesprochen, sind die BSG-Anhänger, die mit durchschnittlich 410 Zuschauern pro Heimspiel Spitzenreiter in der NOFV-Oberliga Süd sind. Ich habe ja immer gehört, ich weiß nicht, ob du noch weißt, Wolfgang hat das immer auch zur Mitgliederversammlung gesagt, Gera, kannst du nicht begeistern. Ich bin positiv überrascht, hätte das nicht so gedacht, weil es waren ja auch ein paar schwierige Spiele kommen, war auch klar. Klar, wir haben gut angefangen mit diesem Auftaktsieg, aber die Zahl ist ja trotzdem auch geblieben. Also grundsätzlich finde ich das top und du darfst ja auch nicht vergessen, wir hatten auch schon mal eine Zeit, wo hier fast keiner mehr war, also wo das komplett nach unten gegangen sind. Und ich glaube, da hat der Verein schon zum richtigen Zeitpunkt eine Wende hinbekommen, oder?
Ja, Zuschauerzahlen sind richtig gut aus meiner Sicht und ich meine, klar, es gibt immer welche, die sagen, dann müsste mehr sein, aber dann denke ich mir, die Konkurrenz, die du auch im Umland hast, wo du überall hingehen kannst, was in der Nähe ist, Zwickau, Jena, RB Leipzig, die Älteren dann so, also da sind 400 Zuschauer im Schnitt in der Oberliga top und nennen wir mal einen Oberligisten überhaupt in ganz Deutschland, der jetzt nicht die letzten 10 Jahre zweite Liga gespielt hat oder so und dann abgestürzt ist, der so viel mehr Zuschauer hat. Das wird es nicht geben in der Liga. Dafür sind die Gegner dann doch zu uninteressant vom Namen her. Aber wie gesagt, ich denke, die Leute kommen und selbst der unerfahrenste Fußballexperte muss sehen, dass da schon qualitativ ein Unterschied ist zwischen Oberliga und Thüringenliga. Vom Tempo, Schärfe und alles, das ist was anderes. Und das gucken sich die Leute dann in einem guten, angemessenen Zuschauerschnitt hier an, finde ich.
Siehst du genauso? Ich muss kurz auf das Thema eingehen mit dem besseren Fußball. Das hat mich ein bisschen an der Thüringenliga gestört, bist du halt auswärts gefahren, dann hast du den 6-0 und den 3-0, dann gab es auch mal so ein paar Ausrutsche, aber in der Regel hast du die immer abgefertigt, jetzt hast du viel mehr Spannung drin, ne, viel mehr fußballerische Qualität und da fiebert man auch von draußen einfach mehr mit.
Ja, ne? Genau.
Auch
genau.
Jeden, auch wenn wir teilweise Spiele, gute Spiele sehen, wo jeder Zweikampf gefeiert wird, das macht dann schon was auch mit von den Rängen auf den Spieler, nehme ich an. Von daher auf jeden Fall gut, nochmal, weil wir es vor uns hatten mit dem Schritt Oberliga, auch fußballerisch gesehen.
Ja, nein, auch die Rahmenbedingungen, da gehört dann eben tatsächlich auch so ein DJ Bundy bzw. Heiko dazu, das wirkt dann eben sehr, sehr rund und von der ganzen Art und Weise. Und
das hat sich ja auch, wir fahren zu anderen Spielen und es wird sich was abgeguckt, das Beste ist jetzt die Pressekonferenz, wo das dann auch so ein bisschen professionell mit der Werbebande gemacht wird. Du siehst halt ganz andere Sachen und selbst wenn du jetzt mal absteigen würdest, müsstest du das Niveau so halten, weil du das ja jetzt gesehen hast. Und wenn ich dann höre, mit der Überdachung ist was in Planung, weil man das auch schon irgendwo gesehen hat, Thüringen, Geise bringt das damit rein. Also wie gesagt, Zorbau war für mich eigentlich so das mit prägendste, was ich gesehen habe. Ich war ja nun nicht überall dabei. Aber Zorbau hatten wir schon mal als Thema, glaube ich. Wie professionell das dort war, also das sah für mich, nicht Zorbau, ach, Krischow, ich rede von Zorbau. Du, ne? Ja, ich meine Krischow. Ja.
Zorbau haben wir für was anderes.
Gleiche Farben.
Gleiche Farben. Ja, genau, Krischow war für mich das Musterbeispiel, wo man sagen konnte, die können so, wie sie da stehen, gleich Regionalliga vom.
Ja. Du misst dich eben auf dem Platz, aber eben auch neben dem Platz. Ne? Genau. Und da vielleicht in dem Zusammenhang gilt auch mal der Dank an Pörn, der absolut. Das eben sensationell macht mit Pressekonferenz und Schnipsel ganz ruhig nebenher. Da passiert so viel, ganz anderes Niveau, was er machen kann. Das eben auch Bewegtbilder. Audio ist was Schönes, aber Bewegtbilder ist immer gerade für die sozialen Medien fantastisch. Kurz Schnipsel, ganz fantastische Arbeit. Das ist schön, dass wir ihn da haben und dass er das so unterstützt. Das sind die Nominierten für die Heldenmedaille am orange-schwarzen Bande. Wer wird's denn?
Das musst du uns hoffentlich gleich sagen, ne?
Wen hast denn du gewählt?
Wen hab ich denn gewählt? Ich hab das Spieltagsteam gewählt.
Das ist sehr vernünftig und den gehört natürlich allen diese Medaille bekommen haben. Hat sie Alexander Just und Hendrik Veit für den Oberliga-Aufstieg. Ich denke, weil der Oberliga-Aufstieg einfach so wichtig ist und die Unruhe da war und so wichtiger war, dass sie das die Verantwortung übernommen haben und ihnen gehört dann eben auch der Oberliga-Aufstieg mit. Und sie sind da auf dem ersten Platz und auf dem zweiten sind sowohl die BSG-Anhänger als auch das Team von Steinweg 1. Das war die Heldenmedaille am orange-schwarzen Bande. Als zweites ist die goldene Luftbrücke.
Pumpe des Jahres. Fangen wir an. Der Platz 1 ist die Rückrunde der Verbandsliga-Saison 23/24 mit dem fast verspielten Aufstieg. Du hast eine Hinrunde, die sensationell läuft, du gewinnst hier alles. War es dann das 1:1 in Saalfeld, wo du das erste Mal dachtest, das 0:0?
Da war viel Gaffentor.
Da haben wir keine Chance gehabt. Also wir hatten keine Torchance in dem Spiel. Ja.
Stimmt. Und dann kam das 0:4 bei Schott und dann wurde es richtig schwierig. Remi, erklär mir das mal, wie passiert denn sowas?
Nee, das war das Trainingslager, eindeutig. Was alle hier so gehypt und gefeiert haben über 20 Wochen im Facebook. Eindeutig, danach ging es bergab. Nein, ich denke, auch vor der Saison war das für mich nicht, dass wir der Aufstiegsfavorit Nummer 1 sind, so wie wir zusammengestellt waren. Dass wir natürlich wieder oben mitspielen, ist Standard, aber nicht, dass wir das Top-Team sind. Und das hat ja wirklich alles ineinander gegriffen und hast die Gegner da weggeschossen größtenteils. Und dann, ja, dann ist es so. Dann hast du ein Spiel, wo nichts läuft und dann sind vielleicht auch so ein paar Selbstzweifel. Du bist eh sowieso der Gejagte. Alle wollen dich stürzen. Und das Schott-Pokalspiel war ja dann schon ein ganz schöner Dämpfer, weil war auch ein extrem ärgerlich, weil die Chance, die wir da hatten, eigentlich ins Halbfinale zu kommen, das ist natürlich bitter.
Aber spielst vielleicht auch mal, ne, auch wenn wir hier im Amateurbereich sind und nicht im Profifußball, aber guck mal nach England jetzt, Man City, die kommen auch nicht mehr auf die Spur. Ne, ein Spiel, dann bist du mental drunter und dann hast du es wirklich schwer, wieder reinzukommen.
Und dann ist es.
Denke ich.
Ja,
und also das zeigt sich ja auch bei höheren Ligen, auch wenn du jetzt ein bisschen wegschmunzelst. Aber
ich sehe gerade Pep Guardiola und Kevin Prittfeld, da bin ich schon nicht ganz dabei. Aber
nee, ja, mir ging es hier ums.
Ich habe es schon verstanden.
Und ich finde halt trotzdem, da musst du halt auch sehen, das war halt auch die erste Männerstation von dem Kevin Prittfeld. Ja, das ist nämlich, denke ich, auch ein Punkt, wo man noch nie die Situation hatte. Im Männerbereich nach so bei ist was anderes. Dann grübelst, machst vielleicht zu viel oder zu wenig an der Stelle. Das sind dann auch Erfahrungen. Ja, der würde vielleicht in seinen nächsten Stationen als Cheftrainer auch Dinge anders machen, wenn du so eine Fabelhinrunde hast. Also das ist Erfahrungswerte, denke ich mal.
Auf jeden Fall war es da hinten raus dann trotzdem schon relativ knapp. Das muss man einfach so sagen. Hätte man nach der Hinrunde nicht gedacht. Der Verein hat dann so reagiert, wie er reagiert hat. Wir hatten das ja schon oft besprochen, dass das auch intensiv diskutiert worden ist. Und da hat sich das niemand leicht gemacht mit der Entscheidung. Im Ergebnis passt es ja. Wie entstehen die Kandidaten? Also wir hatten zuvor eine Umfrage gemacht. Wen wollt ihr für Heldenmedaille empfehlen? Wen wollt ihr für die Luftpumpe empfehlen? Und eine Aussage der Hörerinnen und Hörer ist der Abgang und die Kommunikation des Sportvorstandes im Sommer. Ich weiß, dass Max sagen wird, das gehört halt dazu zum lebendigen Verein. Aber ich glaube, das hat im Umfeld schon für Irritation gesorgt, dass ein Spieler gleichzeitig, also es sind ja zwei Sachen, ne? Als einmal bist du ein Spieler. Ja, und wenn du sagst, du willst dich darüber hinaus ehrenamtlich engagieren für den Vorstand im Rahmen des Sportvorstandes, dann hängt das ja nicht zwingend miteinander zusammen. Und dass der Spieler, wenn das da irgendwie so, wenn er nicht ja weiter gesehen wird in dem Team, dann ist das ja in Ordnung. Aber dass dann eben auch noch der Sportvorstand abgegeben wird, wo ich nicht so richtig weiß, welcher neue Spieler jetzt von ihm verpflichtet wird oder nicht. Und dann noch die Kommunikation obendrauf im Sinne von, naja, ich sage ja eigentlich nichts, aber jetzt will ich mal sagen, dass ich das ganz schlecht finde und der alte Vorstand war super und so. Das fand ich extrem schwierig und hat so ein bisschen, also da war Potenzial, dass da so jemand ist, den man wirklich mit der Wismut dies und mit diesem Aufstieg verbindet und das hat das kaputt gemacht. Völlig unnötig aus meiner Sicht. Deswegen fand ich die Nominierung nicht verkehrt.
Ja, alles gut. Ich, als Spieler war er wohl auch bei den ganzen jüngeren Spielern immer so jemand, wo alle aufgesehen haben. Also hat er auch eine gute Karriere hingelegt und so auf jeden Fall. Aber ja, diese Kommunikation dann im Nachfeld, ich meine, es gab ein OTZ-Interview, okay, und da kann man das ja dann klarstellen und gut ist, aber dann nochmal Wochen später oder wie es war, genau, aber es war halt nochmal verteilt, dann noch zweimal, das war dann zu viel, fand ich. Also die Enttäuschung ist da, ganz klar, aber ja, irgendwie muss man es dann trotzdem nehmen wie ein Mann und nicht noch nachtreten dann.
Genau, und das wirkt ein bisschen wie nachtreten und so ist das, glaube ich, zumindest bei den Anhängern der BSG und den Fans auch angekommen, oder?
Wie emotional darf man jetzt hier werden, aber ja. Also für mich ist die Nominierung absolut gerechtfertigt und das spreche ich wahrscheinlich auch für die Fanszene. Er hat sich ja eigentlich schon wieder was aufgebaut mit so Nordhausen, mit reinkam nach seiner roten Karte und so weiter. Aber man muss dann, ne, so auch seine Karriere, alles in Ordnung haben. Vielleicht muss man dann irgendwann auch mal eingestehen, ich bin jetzt, wie alt, 37, 38? 40 ja. Sogar. Siehst du, irgendwann ist auch mal gut, ne, dass er noch ein bisschen Sommerkick macht in der Landesklasse oder so von mir aus. Aber Oberliga-Niveau hatte der meines Erachtens nicht mehr.
Das will ich gar nicht beurteilen, aber er hatte auf jeden Fall die Chance, hier was aufzubauen. Also es war ja klar, oder ist von euch vom Vorstand klare Strategie, Oberliga, und wir wollen irgendwann eine Oberliga etablieren und irgendwann weiter. So, und das.
Ja, der Aufstieg, also ich finde, das war doch auch ein perfekter Abschluss von der sportlichen Karriere.
Ja.
Er hat das auch mitgemacht, die Jahre nicht geschafft. Du hättest den Aufstieg mitgemacht und dann. Lebt ja auch in Gera, oder ich weiß nicht.
Er wohnt in Gera. Ja,
genau. Nee, wohnt in Leipzig.
Ach ja, stimmt, in Leipzig arbeitet in Gera. Ach, genau,
so war es so, aber auf jeden Fall ist er noch hier verwurzelt.
Und dann hast du doch die Verbindung und dann denkst du, jetzt habe ich das geschafft und jetzt gehe ich voll rein in die Aufgabe Sportvorstand. Das wäre doch die perfekte Lösung gewesen. Und ja, ich finde es auch, war nicht gut der Abgang. Jetzt spielt er halt noch in Grimma, spielt Oberliga. Anscheinend hält er auch noch gut mit. Scheint ja zu laufen bei denen. Sind jetzt auch nach einem guten Start ein bisschen abgesackt, ja, das stimmt. Aber ja, hätte besser enden können.
Das denke ich auch und deswegen auch eine geeignete Nominierung. Auf dem dritten Platz ist Kritik an dem Vorstand. Wie gesagt, es kommt aus den Reihen der Hörerinnen und Hörer. Das Thema Logo ist ja auch mir immer ein wichtiges Thema, wenn man.
Das ist doch kein Vorschlag, oder?
Wenn man BSG Wismut Gera heißt. Die Hörerinnen und Hörer. Ja.
Tony und.
Wenn man BSG Wismut Gera hat und so ein wunderschönes Logo hat, dann sollte es auch im eigenen Besitz sein. Offensichtlich ist man jetzt so weit, dass man eigentlich klar ist in der Sache, also dass man rechtlich auf dem Weg auch gegangen ist. Dafür hat man auch schon mal Lob bekommen. Dann muss man jetzt auch Kritik bekommen, wenn man sagt, warum ist das nicht endlich erledigt? Warum steht nicht beim Marken- und Patentamt Eigentümer BSG Wismut Gera? Und dann muss man dem Vorstand sagen, ihr macht zu viel richtig, aber das ist eine Luftpumpe, wenn das noch nicht erledigt ist. So leid es mir tut.
Das muss natürlich behoben werden.
Ja, aber ob es eine kleine Luftpumpe ist, sei mal dahingestellt.
Also der Notartermin fehlt noch und den müssen wir
auf jeden Fall dauert dringend
noch ein halbes Jahr, bis wir einen Notartermin haben. Na, durch die Mitgliederversammlung haben wir jetzt bald einen.
Ach so, ja, stimmt. Sonst hätten wir noch ein ganzes Stück warten müssen, wahrscheinlich.
Ja, aber gut, wenn wir jetzt noch ein halbes Jahr warten müssen, ist es.
Der mehr ist auch noch in Ordnung.
Perspektivisch trotzdem dann zeitnah in der eigenen Hände kommt, ist das schon.
Der Weg ist richtig, wir würden das in der nächsten Awardshow dann nochmal prüfen. Genau.
Sonst wird aus der Luftpumpe mehr.
Dann
ein ganzer Kompressor.
Gerne. Okay, und dann als viertes Thema ist nochmal die Aussage von Kevin, der gesagt hat, ja. Dachwisch hätte wirtschaftliche Schwierigkeiten und würde dann eventuell sich abmelden. Das ist natürlich extrem ungünstig, wenn sowas vorm Spiel gegen Dachwisch passiert und das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Dann sollte man einfach als Wismut Gera sich wirklich auf sich konzentrieren, ein sportliches Spiel analysieren, aber das ganze Nebengeräusche rauslassen, das war einfach unpassend und deswegen ist das aus meiner Sicht auch ein Vorschlag, weil Dachwisch, die machen ihr Ding, sind auch wieder ein Top-Team der Verbandsliga. Das funktioniert nach wie vor ganz gut. Die haben es wirklich geschafft, in so einer dörflichen Region alles zu konzentrieren. Ich habe da größten Respekt. Und wir sollten uns aus einer Stadt da wirklich strukturell raushalten, komplett allein sportlich uns fokussieren.
Ja, ja, das stimmt so. Ja.
So, wer hat denn, also das Positive ist, es kann ja nicht alles falsch gelaufen sein, es gab relativ wenig Vorschläge für die Luftpumpen. 4 Vorschläge gewonnen hat der Abgang und die Kommunikation des Sportvorstandes im Sommer. Das scheint offensichtlich doch viele so bewegt zu haben.
Mhm.
Das war sie, die Heldenmedaille, die goldene Luftpumpe. Wir sind bei der dritten Kategorie, das Spiel bzw. das Event des Jahres. Nominiert Nummer 1 ist der 23. R&V Hallencup, ist es nicht das 23. R&V Hallenmasters in Grimmen. Positiv war, die BSG war wieder dabei, richtig? Wie es dann gelaufen ist, war nicht so supi, weder sportlich noch vom Umfeld.
Ja, also mich hätte das Sportliche gar nicht mal so angefixt, wenn nicht das danach noch passiert wäre.
Wollen wir da noch ein bisschen ausführen für die Hörerinnen und Hörer? Es gab ja auch ein
Spruchband, ja.
Ein Spruchband, was ja, und ein vereinskritisches Spruchband, was man sich ja fast nicht mehr kannte so. Was war denn so los? Was sorgte denn für Unzufriedenheit?
Naja, wir waren es aus den letzten Jahren ja gewohnt, dass nach dem Turnier dann gemeinsam mit der Mannschaft oder mit den Spielern, die da sind, ein bisschen gefeiert wird. Das hat die Jahre auch immer gut funktioniert, auch wenn schon mal der eine oder andere rausgeflogen ist, auch mal sich den Arm gebrochen
hat. Nicht nur Fans, auch Spieler.
Nein, mir ging es gerade um die Spieler. Bei den Fans war es gar nicht so schlimm. Ja. Aber, ne? Aber
zweimal da. Nee, zweimal jetzt.
Aber als man dann auf der Tanzfläche stand und die ganze Mannschaft war weg, oder beziehungsweise fast die ganze zwei waren noch da, glaube
ich. Hauptor
und ich war noch da. Und der Rumäne, wie hieß er?
Also auch meinst du unseren kleinen Torhüter?
Der dritte Torhüter war noch mit da, ja. Seemann oder wie der heißt.
Der war noch dabei. Jule Seemann war noch mit da.
Das war nicht viel auf jeden Fall.
Ja, genau, und der Rest ist nach Berlin feiern gegangen.
Ja, das geht gar nicht. Krem ist wirklich, es gibt teambildende Abende für Mannschaft, es gibt Weihnachtsfeiern, teambildende Fanmaßnahmen, aber das ist eine teambildende Maßnahme für den ganzen Verein, aus meiner Sicht. Und das muss man schon schätzen, auch wie gesagt, wie man dort willkommen, Wismut ist nicht überall beliebt, aber dort wird man immer mit freundlichen Armen empfangen von Anfang an und das muss man ein bisschen zu schätzen wissen. Ich kann mir auch vorstellen, es gibt Spieler, die das den Wert, die kennen die Mannschaft nicht, die dort antreten, auch größtenteils unterklassig.
Die interessieren manche Fans nicht und so weiter,
genau, versteht das schon. Aber das ist halt ein Event, was schon sehr wichtig die letzten Jahre war für so Stimmung.
Und ich habe das Gefühl, wenn ich Geisi in der Podcast-Episode richtig verstanden habe, dass das diesmal anders ist. Also dass es jetzt nicht sportlich das Turnier ist, aber dass man auf jeden Fall das besuchen will. Man macht ja ein Testspiel vor, das steht auf jeden Fall fest. Gegen Halle U19 ist auch schon bei DFB-Net drinne. Offensichtlich gibt es auch Gedanken danach. Das ist noch nicht fertig, aber auf jeden Fall wird man das ernst nehmen diesmal. Und ich vermute auch, dass man nicht verschwindet. Es kommt natürlich darauf an, dass dann die Fans auch am 24. Hallenmasters in Krem ordentlich vertreten sind, so von den Teams. Das wird schon eine runde Sache. Und in der Halle ist halt immer Stimmung. Du schwitzt dich immer tot und das ist einfach immer fantastisch. Und Remy, was Remy halt gesagt hat, diese Gastfreundschaft, das erleben wir halt eigentlich fast nie. Und das ist dort einfach unglaublich und unglaublich nett gewesen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir diesmal dabei sind. Das zweite Event des Jahres, der Wismut Szene Cup 2024, war gut.
Ich würde ja gerne sagen, wie es war, aber ich lag da im Krankenhaus ganz kurzfristig. Aber es gab eigentlich nur positive Resonanz. Es gab nur positive Resonanz, auch die Halle war gut, die Zusammenarbeit mit der ODG oben, die haben uns im Nachhinein noch gelobt, ne? Obwohl davor ja schon aus dem Umfeld hieß, naja, hier, die machen
euch alles kaputt
ab. Und ja, so weiter. Ja. Und im Endeffekt hat er dann gesagt, das war hier das Entspannendste, was wir in den letzten Jahren hatten, wenn sie es mit anderen vergleichen. Es wurde gut Fußball gespielt, es wurde noch das eine oder andere Bier getrunken, es kam auch wieder einige Alte, was ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch so ein bisschen alles so in der Schwebe war, was Fanszene angeht. Das war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen und vielleicht mal vorweggenommen, auch immer, wenn ich jetzt gehört habe im Podcast, dass an dem Tag noch ein Testspiel ist, gegen Dresden ist es am 11. Januar ganz kurzfristig wieder geplant. Wieder in der Ottel.
Okay, also es wird ein Szene Cup 2025 so geben. Ihr werdet das sicherlich noch ankündigen,
ja.
Pipapo. Was für ein Audio-Podcast nicht ganz unwichtig ist, wo das Videoformat fehlt. Der Präsident ist gerade rausgerannt und hat einen Pokal reingeholt zum ersten Platz. Hast du diesen Pokal erarbeitet dir?
Also, warte, ich mache hier nochmal ASMR oder sowas. Hört man das?
Was macht er?
ASMR heißt das nicht so hier, wenn man das so nah am Mikro macht und so?
Nee? Aha, okay.
Das ist die junge Generation. Naja, mehr oder weniger, aber es war ein geiles Turnier, muss ich sagen.
Okay.
Und ich habe natürlich, wir haben ein bisschen geschummelt mit dem Vorstandsteam, aber viel konnten wir ja auch nicht. Ja,
diesmal gibt es Regeln.
Ich weiß ja nicht, wir müssen auch nicht nochmal mitspielen, aber Schubi war schon unfair mit Haupter und sowas, aber.
Ja, aber das andere Team war auch nicht schlecht besetzt, wenn da David Gwiatkowski, absolute Legende vom Verein, da mitspielt. Ja. Und der ist ja immer noch gut drauf, immer noch fit. Also wirklich jeden, den ich getroffen habe, ich musste ja arbeiten, ich kam erst später dann quasi zur After-Hour oder zum Finale, war schon quasi da. Es kam bei allen gut an und ich habe es ja auch gesagt, Ossel ist dafür eigentlich optimal. Und auf Arbeit kam dann auch ein Tag später jemand von der ODG und hat mir auch gesagt, hier, dass er der Platzwart und so, der Hallenwart dann auch quasi absolut zufrieden war, dass das super gelaufen ist und dass wir das jederzeit wieder machen könnten. Was ja jetzt anscheinend auch der Fall ist.
No. Das klingt doch fantastisch. Mal sehen, ob man auch das Event, was auf dem als drittes nominiert ist, wieder machen können. Das Trainingslager in Siete in der Türkei. Also offensichtlich sind die dabei gewesenen Fans, für die war das ein historisches Erlebnis. Boxer war dabei.
Mugunu, C-Markt.
Stimmt. Mhm. Und für die Mannschaft dürfte das auch was Einmaliges gewesen sein. Und ich glaube, es bleibt was Einmaliges. Kann das sein?
Also in Zukunft würde ich das jetzt nicht ausschließen, aber diese Saison haben wir uns einfach ja auch aus finanziellen Gründen dagegen entschieden, weil es einfach halt schon viel gekostet hätte. Also es hätte noch fast das Doppelte aufgerufen als das, was letztes Jahr war. Und deswegen haben wir einfach gesagt, das können wir dies dann einfach nicht machen, auch mit dem Oberliga-Aufstieg.
Wenn du die finanziellen Mittel hättest, würdest du das nochmal machen?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, erstens war es geil, dass A-Jugendspieler mit dabei waren, dass die halt so ein bisschen auch rangeführt wurden. Dann von den Bedingungen her war es einfach was ganz, ganz Besonderes, weil es halt einfach wirklich Profibedingungen waren und die hat das auch nicht interessiert, ob wir in der Thüringenliga waren oder sonst wo. Also da waren auch andere aus anderen Ligen waren Erstligisten da, also aus, ich glaube, Kasachstan oder sowas waren Erstligist dabei. Dann aus einem anderen Land war ein Zweitligist da mit einem Marktwert, keine Ahnung, Kadermarktwert von, ich glaube, 12 Millionen oder sowas. Ja, und wenn du dann auch mal nach drüben geguckt hast, wie die so trainiert haben, also dieses Ganze drumherum war schon echt bemerkenswert. Und Teambuilding brauche ich euch, denke ich, nicht erzählen, dass da eigentlich jeder Abend, ich glaube, 23 Uhr war Bettruhe angesagt. Das hat nicht immer ganz funktioniert. Ja, also da waren auch die älteren Spieler, durften dann natürlich auch mal in der Lobby noch Poker spielen oder sowas. Aber allgemein dieses ganze Feeling, das war schon, hat sich schon sehr professionell angefühlt, sagen wir es mal so.
Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt Max fragen soll, ist so ein Trainingslager nicht eine gewisse Gefahr? Also ich glaube, in so einem Oberliga-Kader, ohne dass ich jetzt die Mannschaft im Detail kenne, aber es gibt immer, glaube ich, Typen, die sagen, super, dass ich Oberliga spiele. Mensch, ich muss mich anstrengen, dass ich Oberliga spiele. Und eigentlich bin ich regionalliga-fähig, wenn nicht sogar noch höher. So eine Mischung, glaube ich, gibt es in jedem Team. Ist so ein Trainingslager, hat das nicht die Gefahr, dass diejenigen, die glauben, sie sind in der Regionalliga, dass die so ein bisschen Höhe bekommen? Weil du das ja eigentlich gar nicht, also das ist ja schon was Außergewöhnliches, dass das jemand macht.
Ja, also ich sag mal so, also in der Thüringenliga war es ja so, das hat ja jeder einfach wertgeschätzt. Für jeden war das eine extrem geile Erfahrung, sowas mal mitgemacht zu haben. Und da war es zumindest nicht so. Wie das natürlich jetzt mit Spielern, die vielleicht die Ambition nach Regionalliga haben, ist. Ich glaube, dass letztendlich ist ja das nicht die Hauptfrage, die du dir stellen musst, weil das müssen die ja dann mit sich ausmachen. Und wenn sie dann Höhe bekommen und dann halt einfach die Leistung nicht mehr zeigen, ne, dann sind sie so ein bisschen selber dran schuld. Ich glaube, das ist auch, also wenn das in Zukunft irgendwann mal wieder stattfinden sollte, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren, ne, also da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen oder sonstiges, dann wäre es natürlich geil, wenn noch mehr Fans mitkommen, weil ich glaube, wenn das dann noch passiert und dann die Fans, wenn das mal 10, 15, 20 Leute sind, ne, also das war ja Mokunos Aussage von wegen, oh ja, da trommeln wir so viel wie es geht zusammen. Also ich glaube, das wäre dann noch besonderer, weil wenn die dann einfach mal beim Training zugucken können, wenn sie einfach mal so nah dran sind, in so einem, in
die können so, hier dreimal der Woche zugucken.
Das können sie, ja. Aber im Januar ist halt hier kalt. Nein, aber ne, mit dem Ganzen drumherum, ja, dann abends noch in der Lobby zusammenzusitzen und sowas, ne, also das ist schon, das war schon, also ich glaube, das ist einer meiner schönsten Momente mit gewesen hier. Gibt natürlich noch unzählige andere und ich glaube, das war nicht mein schönster Moment.
Aber ja, war besonders.
Also aber es war besonders, genau.
Wärst du dabei, Remi, wenn wir im nächsten Winter in die Türkei fahren?
Wenn das zeitlich hergibt, würdest du mir das schon überlegen. Ja.
So. Ne? Vielleicht aber auch erst in zwei Jahren, müssen wir mal gucken. Also, oder, ne?
Ja, ich bin aber, wie schau gesagt, bei mir ist es ja, klar, Trainingslager ist was Besonderes, aber Testspiele ist halt, ich habe schon mal gesagt, wir können gegen Barcelona spielen, es würde mich nicht anheben.
Echt?
Ja, ja, weil das hat für mich sportlich keinen Wert. Ich brauche diesen Wettkampf und am Ende muss was auf der Tabelle passieren und wenn das nicht ist, interessiert mich das nicht.
Ist das auch so?
Es gibt schon interessante Testspiele, auch jetzt mal nicht nur das Spiel an sich, sondern drumherum, ne? Aber prinzipiell ist natürlich das, was der Nervenkitzel, der kommt immer, wenn es wirklich um was geht, ne, wieder nach oben, nach unten irgendwie, das ist schon mal, das ist was ganz anderes, ja.
Das teile ich nicht, Max. Also auch ja, Testspiele auch gegen tolle Gegner, gegen tolle Gegner kann man mal gucken und so weiter. Das finde ich nicht verkehrt. Und gerade Barcelona, lass dich davon nicht abbringen, wenn du da auf dem Weg bist, das zu organisieren. Platz 4 der Spiele bzw. Events des Jahres war der 2-3-Sieg in Schleiz und der damit verbundene Aufstieg in die Oberliga. Das war alles sehr, sehr spannend und ein bisschen Unruhe halt durch den Trainerwechsel und das Spiel lief ja auch jetzt dann doch nicht so reibungslos, wie man eine Zeit lang dachte, aber das war schon alles gut, eine schöne Anzahl von Fans mit, war eine feine Geschichte in Schleiz, oder Remi?
Auf jeden Fall, ich dachte nach dem Weida-Spiel ist bei vielen der Stecker gezogen und ach komm, lass uns in der Türenliga bleiben, habe ich so von auch vielen gehört in Weida und das bringt doch nichts und umso erstaunter. Ich stand da auch schon mal, Geise hat ja gesagt, er guckt sich das Spiel dort auch an und da stand ich auch in Kontakt, ich habe schon Geise gesagt, ja nicht, dass da schon bis Arschclub, dass nicht so viele Fans kommen, vielleicht 100, habe ich gedacht und dass dann wirklich so eine Anzahl war, es war echt überragend gut, also wirklich.
Fand ich auch, du auch?
Ja, auf jeden Fall, es war, na, das immer wieder bei dem Thema, als zweiter Aufsteigen, ne, da kann man ja drüber reden, wie man möchte, es war auch nicht die gleiche Anspannung, wie es damals Arnstadt war vor dem Spiel, wo wir dann wirklich noch überraschter waren, dass da plötzlich 200 Leute da standen oder über 200 Leute. Aber es war trotzdem gut. Ne? Und man sieht ja, dass der Wismut immer mal noch den einen oder anderen hervorholen kann, wenn es passt. Deswegen.
Wenn es um was geht, kannst du eigentlich immer drauf setzen, kommen die Leute. Also wenn was besonders ansteht.
Arnstadt, das habe ich schon wieder fast verdrängt. Ja. Ja. Gut, und Nummer 5 ist der erste Oberligaspieltag, das 2-0 gegen Eintracht Stahnsdorf. Keiner wusste so richtig, wer ist die Eintracht Stahnsdorf. Jeder wusste aber, da gibt es ein paar Spieler und die scheinen irgendwie in der Spitze mitzuspielen. Die haben irgendwas vor und dann hast du eine schöne Kulisse, tolles Wetter und gewinnst 2-0. Das war sensationell, oder?
Ganz runder Nachmittag, Zuschauer da, klar, wieder so ein Favorit, wie wir es damals hatten gegen Mark Ranstedt.
Ja.
Haben auch ein 3-3 geholt.
Stimmt.
Wo wir noch geführt haben, kurz vor Schluss, Schubi. Und dann kriegen wir noch kurz vor Schluss das 3-3. Es war auch ein Favorit damals. Und diesmal haben wir das gezogen. Also wirklich, das war leidenschaftlich, das Spiel wirklich richtig stark. Und ja, wie gesagt, zweite Halbzeit haben die uns ja eingeschnürt hinten drinne. Da ging dann nicht mehr viel nach vorne, aber es war trotzdem. Und das war gleich dieses Mitfiebern, Außenseiter. Und wir haben das gezogen, es war einfach perfekt.
Und du hast so eine runde Geschichte, du hast der Trainer, der zu spät kommt, Unruhe drin ist und so weiter. Der steht
eigentlich nichts dafür, dass wir so starten, wie wir gestartet sind. Ist einfach so.
Für dich auch ein besonderer Tag, Kalli?
Ja, natürlich. Na, und gerade, man hat sich ja ein bisschen in der Hosen gemacht, wenn man gesehen hat, der Regionalliga-Spieler und der Regionalliga-Spieler. Und eigentlich haben wir noch drüber diskutiert, wie rum wir das Spiel verlieren. Aber ich sag mal, das, was dann insbesondere in der ersten Halbzeit auf den Platz gebracht wurde und dann noch zweite Halbzeit mit dem Kampf, das ist ja auch das, was für die Fans immer wichtig ist, ne? Dass gekämpft wird. Da kannst du auch mal ein Spiel verlieren. Ne? Das ist nicht so schlimm, wenn du siehst. Da wird sich trotzdem in jeden Zweikampf reingehauen. Deswegen war das, wie es der Remi schon gesagt hat, insgesamt rundum gelungen.
So, da sind die Kandidaten für das Spiel des Jahres. Den zweiten Platz hat der Sieg in Schleiz bekommen und den dritten Platz der erste Oberligaspieltag gewonnen hat das Trainingslager in der Türkei.
Hat doch Mogonu sich doch mehrfach angemeldet.
Der hat allein. Der wird auch tierisch enttäuscht sein, wenn er hört, dass es das nicht gibt. Der hat dafür gesorgt. Aber Event des Jahres, und das ist es schon, ist ja irgendwas Historisches, das muss man einfach sagen, Trainingslager in der Türkei. Zur Enttäuschung des Jahres. Erster Platz, der Auftritt in Kreml, haben wir glaube ich schon abgehandelt, dass es sportlich schwierig war, auch danach schwierig war. Das war ein bisschen schade. Platz 2 ist die 2-3 Niederlage zum Fast-Saisonfinale gegen Wacker Nordhausen. Das war ein schwieriges Spiel, oder?
Ja, also es war ja schon vorher eigentlich ein schwieriges Spiel aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen. Es hat sich dann natürlich als gute Entscheidung entpuppt, was ich selber nicht für möglich gehalten hätte. Und dann hat eigentlich nur gefehlt, dass man das auch gewinnt, ja. Und das Potenzial war ja da.
Das war seit langem mal wieder eine überzeugende erste Halbzeit. Also das war sogar ein richtig gutes Spiel. Und ja, bitter, wie man es dann verloren hat. Aber auch da hat es wieder gezeigt, es ging um was. Zuschauer waren wieder da. Auch im ungeliebten Stadion der Freundschaft.
Aber auch an Männertagen, ne? Also.
Ja, eben. Der Termin krass. War eine Katastrophe eigentlich und trotzdem. Und dann, wenn du das so verlierst, ist natürlich bitter. Gut, manchmal sind wir die jubeln, wie in Nordhausen damals. Und manchmal bist du halt der niedergeschlagen ist. Ist halt so.
Das war dann so und machte halt so ein bisschen die Lage noch ein bisschen schwieriger für den Verein, weil es ging ja immer nur um den Aufstieg. Platz 3 haben wir letztendlich indirekt auch schon besprochen. Das Theater am Rande des historischen Aufstiegs des Vereins in Schleiz, das haben wir schon bei der Luftpumpe besprochen. Max wird dazu nichts sagen, muss er auch nicht. Der musste Beschimpfung, also im wichtigsten Moment in seiner Amtszeit, musste der Beschimpfung über sich ergehen lassen, aufgrund des Wechsels des Sportvorstandes. Das ist wirklich unwürdig gewesen, hat dort überhaupt nichts zu suchen. Ein Teil hat das, glaube ich, gar nicht mitbekommen, aber ein Teil schon. Deswegen ist es ja auch nominiert gewesen. Ist sehr, sehr schade und wirklich völlig unnötig gewesen. Aber das haben wir bei der Luftpumpe alles besprochen. Vierter Platz ist die plötzliche Fluktuation nach Ruderstadt vor dem Saisonstart im Sommer 2024. Ich vermute, dass auch hier Max sagt, ich schweige hier. Aber dann können wir es ja mal besprechen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Gut, in Sachen Trainer konnte ich es mir so halbwegs erklären, aber dass Flosse dann einfach so verschwindet, fand ich irgendwie schwierig, schade. Ihr auch?
Also Flossmann sportlich gesehen auf jeden Fall. Na, mein Aufreger ist eher das, was der Trainer gemacht hat. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Damit ist er dann auch unten durch gewesen, weil wir vorher viel Gespräche geführt haben und so weiter und so fort. Ich kann auch alles verstehen, wenn man sich weiterentwickeln will, aber das jetzt bei Ruderstadt macht, das würde ich mal bezweifeln. Aber so insgesamt war das kein würdiger Abgang.
Ja, ich frage mich, was er erwartet hat. Also der hatte ja noch nicht so viel Meriten auf dem Buckel, hat die Chance bekommen, die 2 Spiele zu machen, dass er jetzt in die Oberliga geht oder was war da der Anspruch? Also ich habe hier schon so viele Leute jetzt auch erlebt in den ganzen Jahren. Ist für mich eigentlich auch keine große Nummer. Er war hier, hat das den Auftrag erfüllt, den er noch machen sollte. Und dann hat er sich halt für Ruderstadt entschieden. Mein Gott, also er hat für mich keine, also, mich enttäuscht das nicht besonders. Ist er weg?
Okay,
alles in Ordnung.
Naja, ich glaube.
Ich fand bloß dann, weil es ja auch hieß, dass er auch mit in diesem Flossmann-Transfer entscheidend da getätigt hat, das fand ich halt, ich weiß nicht, ob der Verein Flosse in der Türliga alles gut, der hat ja auch seine Leute mal mitgebracht, was ich gut fand, und hat sich, glaube ich, auch ganz gut mit dem Verein identifiziert, was man auch danach noch gesehen hat, hat er oft geliked, bis, glaube ich, zur Ruderstadt-Niederlage, dann war es, glaube ich, vorbei. Und aber der hat schon gut reingepasst zur BSG. Das hat mich ein bisschen mehr enttäuscht als die Trainernummer.
Haben auch egal. Jetzt noch Kontakt, also ist wirklich ein feiner Typ an sich.
Gut, ich glaube, die Trainernummer ist nochmal so eine andere Qualität. Man hat sich halt ganz gut vorstellen können, da gibt es jemand Junges, der da reinwachsen kann. So war die Vorstellung, passt als Co. dann halt auch zu Geis und so weiter. Und da hatte man.
Na, aber hattet ihr den Eindruck, also jetzt mal ganz ehrlich, dass das so von der Aura und so jemand ist, der dauerhaft hier im Männerbereich in der Oberliga das irgendwie übernehmen kann. Also das war nicht mein Eindruck. Ein Co-Trainer, okay, ja, dem Aufgaben gibt und so, die 2 Spiele, das macht. Das hätte doch Frenz, also ich will nicht, aber den Aufstieg hätte Francis Wetzel mit dem Juster auch gemacht, behaupte ich mal, dann die 2 Spiele gewonnen.
So, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, wenn das Remy so sagt. Ich kann es nicht widerlegen. Ich hatte halt das Gefühl, dass er ein ruhiger, analytischer Typ ist, der so ein bisschen ein Kontrastprogramm ergibt zu manchen Trainertypen und darin auch wachsen kann und sich entwickeln kann, weil so manche Trainer, die mehr akustisch als inhaltlich tun, die finde ich halt auch schwierig und ich hatte das Gefühl, bei ihm ist das andersrum.
Ein ruhiger Vertreter auf jeden Fall, so kann man das schon sehen, aber ansonsten, ich habe hier schon so viele Leute erlebt, die sonst was erzählt haben und dann waren sie nach einem halben Jahr weg. Wer kann sich noch an Stangl erinnern? Geschäftszeitung.
Alles gut, mit hast deinen Punkt gemacht. Da jeder hat einen Namen und ein Bild vor sich. 5. Nominierung, der Treffer zum 2-2-Ausgleich beim Punktspiel in Bautzen. Wie viele Mann waren da vor Ort? War ein guter Mob, oder?
Ja, 40.
Ja, war gut.
Ja, 40 würde ich schon sagen, ja.
Und Stimmung richtig gut. Es war wirklich richtig gut. Und auch in Bautzen, weißt du eigentlich vorher, eigentlich sind die nicht da unten drin. Eigentlich ist das eine gute Mannschaft. Und dann führst du da 2-0 und machst ein richtig gutes Spiel und dann kassierst du noch den scheiß Ausgleich.
Nee, 2-1 führst.
Ja, genau.
2-1
ist gut, genau. Genau, und dann, wie gesagt, dann ist ja immer diese, das hat ja auch in Ludwigsfelde, diese Angst, dass du es noch komplett vergeigst. Das war auch in Ludwigsfelde so, dass sie dann noch 2-3 Möglichkeiten hatten. Und Bautzen hat ja auch den Eindruck gemacht, dass sie jetzt das noch komplett biegen wollen. Das war schon bitter. Ja.
Wenn man dabei gewesen ist und das Spiel gesehen hat, ne, dann hätten wir wahrscheinlich auch ein 2-2 unterschrieben. Ne? Die Frage ist, wie das zustande gekommen ist. Und das war sehr fragwürdig, die ganze Aktion vorher, ne? Mit der Standort und dann zeigt der Schiedsrichter auf Abstoßen, der Linienrichter, der an der Mittellinie steht, zeigt auf Ecke und was weiß ich, was da. Es war auf jeden Fall eine sehr kuriose.
Zumal auch diese Kontersituation.
Die Abseitssituation.
Da gibt es einen Bildbeleg mit Foto, also wie man.
Mit Video sogar.
Ja, im Video. Der Linienschützer hockt sich noch so hin, also so richtig, er guckt genau. Und also wenn man das nicht sieht, als bei aller Liebe, also wenn man das nicht sieht als Oberliga-Schiedsrichter an der Linie, wo auch ja schon fast der halb professionelle Anspruch da ist, also das kann ich mir nur noch mit erklären, ich will jetzt nicht, dass die hier das Dritte machen.
Ja, und dann also, sieht derjenige plötzlich vor der Mittellinie, dass das ein Eckball war. Also das hat so in der die zweite die Gesamtsituation und die Situation vor dem Tor, das war schon sehr, sehr ärgerlich.
Trotzdem ja, wieder alle stolz gewesen.
Das stimmt.
Ja. Also, weil es war wieder erkämpft und alles rausgehauen. Das musste ja sowieso der Mannschaft immer zugestehen fast.
Das auch so die Stimmungslage ist so, dass viele irgendwie sagen, wir sind froh, dass wir in der Oberliga sind. Und also auch wenn eben mal ein Spiel daneben geht, grundsätzlich passt der Auftritt der Mannschaft immer. Ne? Also das ist schon was. Die zweite Mannschaft ist einmal qualifiziert für die Enttäuschung des Jahres. Die 2:3 Niederlage der zweiten Mannschaft im Heimspiel gegen Motor Altenburg. Erst kürzlich, da waren wir ein bisschen enttäuscht, wenn man einmal einen Lauf hat. Grundsätzlich muss man aber sagen, Saison läuft gut, man ist Aufsteiger, alles in Ordnung.
Typisch Zweiter eigentlich.
Weil?
Eine typische Zweiter, also wie die Zusammensetzung ist von der Mannschaft und dann verlierst du mal. Wir waren beim Hinspiel, richtig überragend in Altenburg und dann fast halt mal drin, ist halt so.
Und die letzte Nominierung ist die höchste Niederlage der ersten Mannschaft in der Vereinsgeschichte, das 0:7 gegen zweite Mannschaft von Magdeburg. Geisi erzählt es ja oder kommentiert es relativ klar. Er sagt, also grundsätzlich sind das ein paar Tore zu hoch, du hast deine Chancen, aber klar ist, das ist eine tolle Mannschaft, der Gegner ist richtig stark, das spielt in einer anderen Liga. Franz Hoffmann hat gesagt, also man hatte das Gefühl, das sind zwei Ligen Unterschied und dann kann sowas schon mal passieren, insbesondere wenn die Auflösung im Spiel danach so passiert, wie es in Auerbach passiert ist, also wenn du jetzt nicht daraus eine komplette Serie machst. Trotzdem wirkt halt in 0:7, also du hast schon das Gefühl gehabt, dass im Wismut-Umfeld auch so ein paar Köpfe nach unten gegangen sind. Hat nur ich das? Kalli?
Also ich persönlich fand es nicht so schlimm, ja, 7-0, ne, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich sag dann immer, also eine Klatsche hast du jede Saison drin, eine richtige Klatsche und ich hoffe mal, das ist damit abgetan, das wird sich noch zeigen. Na, ich war damals enttäuschter nach dem 2:8 gegen Schweiner oder nach dem 7:6 gegen Ehrenhain. Na, deswegen 7-0 höchste Niederlage geht natürlich in die Geschichtsbücher und in unsere kleinen Geschichtsbücher ein, aber du sagst es schon, aufgrund der Reaktion die Woche drauf und ich sag, gegen Stahnsdorf war es ja auch dann nicht schlecht, besonders in der ersten Halbzeit. Und auch gegen Magdeburg, da hattest du auch deine 2-3 Chancen, denen ist auch das 1-0 einzunetzen. Dann läuft es vielleicht anders oder du kriegst dann halt trotzdem noch 7, das kann auch passieren. Deswegen so insgesamt würde ich das jetzt nicht ganz so hoch anhängen, wie es vielleicht andere machen.
Umso höher du kommst, sind eigentlich solche Ergebnisse eher seltener, also in den Ligen. Aber es ist halt auch wie bei unserer zweiten, kommt auf die Zusammensetzung an. Wir zerstückeln dann auch mal eine Mannschaft in der Kreisoberliga. Und das ist halt an dem Tag auch passiert. Ich hatte dann auch ein schlechtes Gefühl für die Spiele danach. Auerbach und Stahnsdorf sind halt nochmal Hausnummern eigentlich in der Oberliga. Und umso bemerkenswerter einfach dann das Auerbach-Spiel.
Gut, die Hörerinnen und Hörer haben entschieden, dass es dieses Spiel ist gegen Magdeburg 2, was die Enttäuschung des Jahres ist, gefolgt von dem Theater am Rande des Spiels in Schleiz. Und dann kommt Nordhausen, was ich so persönlich so ein bisschen einfach will, Wacker Nordhausen und so weiter. Aber das ist die Entscheidung der Hörerinnen und Hörer. Jetzt kommen wir zum Sportabzeichen des Jahres, zum Fußballer des Jahres. Immer schwierige Geschichte, weil die Mannschaft und so weiter entscheidet solche Spiele, pipapo. Gibt es jemanden, Remi, der dir jetzt so im Jahr 2024 besonders aufgefallen ist?
Aufgefallen, also musst du ja auch die Neuzugänge, die haben aber kein Jahr.
Die haben kein Jahr, die zählen trotzdem, die würden wir natürlich schon, die haben wir noch ein zweites Mal bei den neuen Spielern, also gibt es zwei, die haben zwei Chancen, aber gibt es jemanden, den du, ich weiß, Fußballer des Jahres, immer schwierig.
Ja, ist wirklich schwierig. Ja, gut, von den Neuen, das wäre dann dasselbe, glaube ich, meine Wahl, finde ich schon, ist dieser Griff von Frakowiak aus Heiligenstadt schon sehr, sehr gut gelungen. Also der ist so souverän aus meiner Sicht. Klar, hat auch mal Elfer verschuldet, zweimal quasi Ludwigsfeld und Zorber, was gar keine waren, beide mal. Und aber trotzdem ist er wirklich Also für mich ein Top-Neuzugang, muss ich wirklich sagen. Also wirklich stark.
Ich bin, umso trauriger ist für uns dynamisch gewesen, dass es wahrscheinlich so ein gar nicht war. Ich bin völlig überzeugt vom Haupter. Das ist für mich die Allzweckwaffe und wie der sich in jedes Spiel, in jeden Zweikampf, in jedes Spiel reinhaut. Mit denen hast du immer so ein bisschen das Gefühl der Sicherheit, auch hinten drinnen, ne? Oder vorne mal noch irgendwie zumindest Gefahr, ja, für Gefahr sorgen. Ne? Das, also für mich ist das ein rundum guter Spieler und deswegen ging auch meine Stimme an ihn. Das kann man ja so offen mal sagen.
Dich frage ich nicht, Max. Das ist, du musst alle super. Das ist völlig klar. Und ich glaube, darum geht es auch nicht. Also, dass grundsätzlich das eine gute Mannschaft ist mit unterschiedlichen
Charakteren. Und wer ist deiner?
Ich glaube, dass der Keeper uns sehr geholfen hat. Ja, und dass wir das gebraucht haben. Das wird nicht ewig so funktionieren, aber er war sofort da und hat auch das erste Spiel. Also, das fand ich so markant, wie er dort für Sicherheit gesorgt hat. Und ich glaube, das hat auch die den Sieg im ersten Spiel auch möglich gemacht. Und das war sehr, sehr wichtig. Es kam für mich überraschend. Das war ja auch relativ zum Schluss dieser Neuzugang. Aber umso wichtiger und ist mir aufgefallen im Dahingehen. Ne? Also die Hörerinnen und Hörer, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile bei 5 Wahlen hat er schon mindestens 4-mal gewonnen.
Schubi.
Schubi, das ist auch völlig nachvollziehbar. Auf Platz 2 gibt es 2, das ist Kalifo.
Okay.
Und gut. Franz Hoffmann, ne, den sehe.
Auch also, absolut verdient.
Genau. Oder? So. Und das ist ja schon ganz interessant, wie es auffällt. Und oh, ich habe noch vergessen, Philipp Suvago hat dieselbe Punktzahl. Also es gibt 3 Zweitplatzierte. So, die Fußballerin des Jahres ist mit, ich vermute, keiner von euch hat ein Spiel gesehen.
Doch, ich habe eins gesehen.
Ja, so, welches denn?
Ja. War das Pokalspiel gegen Schott, warst du da?
Kann sein. Da bin ich wirklich eher raus aus der Thematik.
Wir haben es ja mit Max auch schon besprochen, dass das grundsätzlich eine sehr problematische Situation ist. Ich glaube auch, das sage ich mal einfach so, dass es nicht sein kann, dass Max jetzt da auch noch einen Trainer macht. Ich glaube, er hat genug zu tun mit der Vereinsführung. Da muss der Verein eine andere Lösung irgendwie finden. Ich glaube, dass einfach Fehler damals gemacht wurden bei der Übernahme, dass du musst einen Unterbau sorgen, du kannst das nicht einkaufen, das funktioniert nicht. Die Intention war damals eine relativ einfache, man wollte irgendwie weiter irgendwie zeigen, wir sind auch da. Ich finde, das ist immer wirklich schwierig. Da tut man den Frauen, tut man dem Frauenfußball nicht gut und wird wahrscheinlich dann so sein, dass man dann vielleicht jetzt wie auch in Sachsen spielt, in dieser Klasse nieder. Das macht alles keinen Sinn aus meiner Sicht. Ich finde es gut, dass der Verein das macht, aber du musst das eben im Nachwuchs anfangen und dann wächst das von sich automatisch, dass eben auch im Nachwuchs schon Mädels, Jungs zusammenspielen und dann kriegst du das automatisch zusammen. So ist es sehr schade. Lea Friedmann ist eine der Spielerinnen, die am häufigsten eingesetzt wird und Chiara Nikita Pursch und die beiden sind beide auf dem ersten Platz gelandet. Max, vielleicht eine Frage, was denkst du, wie geht das weiter mit der Mannschaft? Weil es wurde ja, glaube ich, mindestens ein Spiel auch abgesagt. Ja. Ne?
Also wir versuchen natürlich alles dran zu setzen, dass das irgendwie funktioniert. Auch da Spielgemeinschaften und so weiter würden wir jetzt nie ausschließen, einfach weil es halt, ja, den Mädels, die halt wollen, ja, da wäre es einfach zu schade, wenn du, ja, die jetzt einfach so ein bisschen vor der Tür setzt. Und wie gesagt, ich war jetzt auch die letzten Wochen ja voll involviert und ja, also auch die Stimmung und die Mädels an sich, also es macht einfach nur Spaß. Also sie haben sich auch extrem entwickelt und deswegen wäre das einfach echt schade, wenn das halt so ein bisschen in die Brüche geht. Deswegen versuchen wir da auch alles möglich zu machen, dass das weitergeht. In welchem Rahmen können wir jetzt noch nicht sagen. Aber ja, auf jeden Fall auch ja erstmal großen Respekt an auch Lea, die ja immer da ist. Immer wenn ich mal nicht zum Hallentraining kommen kann oder sowas, dass sie das in der Hand nimmt. Auch Verena und so weiter, die aus weitergekommen ist, die sich da sehr, sehr gut einbringt. Und ja, letztendlich kannst du eigentlich alle Spielerinnen da nennen, weil so viele sind es nicht, die sich da wirklich reinhauen und auch die beiden Porschis, wie sie bei uns heißen, mit Leo und Chiara, die machen das wirklich echt gut und Chiara ist 17 Jahre alt und ist da schon eine Führungsspielerin, weil sie halt einfach muss und das ist schon, ja, es macht schon Spaß. Also deswegen, mir macht es wirklich Spaß, dass das natürlich kein Dauerzustand sein kann, ja, ist denke ich auch klar, also es ist ja schon sehr aufwendig, deswegen ja, hoffen wir einfach nur, dass wir da eine Lösung finden. Aber ich habe auch gesagt, dass ich die Mädels auf jeden Fall nicht hängen lassen möchte, weil es mir ja auch ein persönliches Anliegen ist. Meine Schwester hat ewig hier im Frauenfußball gespielt, egal ob das beim FFC Gera war oder bei uns. Und deswegen, ja,
möchte ich auch nicht die Mädels da so ein bisschen hängen lassen, deswegen.
Das ist schon klar, das ehrt dich auch und der Dank gilt Heiko Lorenz und dir, dass er das macht, neben der Zeit, die Fußballerinnen da investieren. Aber da muss der Verein, der muss das nochmal grundsätzlich diskutieren, das muss breiter aufgestellt werden. Ansonsten stopft man nur Löcher und im Ergebnis ist man nur unzufrieden. Das kann nicht die Lösung sein. Ne? Also das ist schon ziemlich schwierig und da muss man eben vielleicht in Osttüren irgendwie nochmal miteinander versuchen, ins Gespräch zu kommen, dass man da eine Lösung findet. Die letzten beiden Kategorien, der Neue des Jahres und der Verlust des Jahres. Der Neue des Jahres, Remi, du hast es schon gesagt.
Frankowiak? Mhm. Achso, ja. Naja, man kann auch Baldé sagen, das ist natürlich
überragend. Aber da zählen jetzt auch Trainer mit rein, ne? Und so alles mögliche.
Da zählt eine ganze Menge, auch die LED-Bande steht hier zum Beispiel. Oh, aber
ja, die macht auch schon was her, muss man wirklich sagen. Also das ist schon.
Es gab einen Kommentar, die wäre ständig aus, stimmt das? Nee, ne? Es gibt Stromherausforderungen.
Genau, die haben wir jetzt endlich überwindet oder überwinden Runden. Können. Also da auch nochmal riesen Dankeschön. Ich weiß nicht, ob Sie es hören, aber Elektrohaufe hat uns da echt geholfen, das in Gang zu bringen. Letztendlich, also jetzt lief es, glaube ich, durchgehend seit zwei Wochen oder sowas, weil es liegt an einem FI-Schalter. Ich bin wirklich absolut kein Elektriker, also wir haben es hinbekommen.
FI-Schalter klingt wichtig.
Genau, ne? Das klingt wichtig, deswegen, also daran lag es grundsätzlich.
Und der war immer auf der falschen Seite eingefallen.
Nee, und du musstest halt immer wieder neu starten und neu starten und neu starten und neu starten. Das bedeutet, wenn halt zu viel Stromlast drauf war, ist was ausgefallen, dann musstest du wieder neu machen und so weiter. Und das haben wir jetzt endlich überwunden und jetzt funktioniert's und da, ne? Ja, klopfe ich da mal auf den Tisch.
Funktioniert's denn auch finanziell?
Ja, also jetzt haben wir ja wieder die IKK nach dazu gewonnen. Auch Diamond hat jetzt endlich den Spot auf unserer LED-Bande bekommen mit Sparkasse, mit Auto aus Scholz und allen, wie sie heißen. Kommt da schon erstens extrem viel zusammen, ne? Und ist natürlich auch trotzdem für die Zukunft. Man hat noch, ich glaube, ja fast nochmals Doppelte an Volumen an Sponsoren, die du noch draufpacken könntest. Das bedeutet, Demi und ich, wir sind da dran, einfach die LED-Bande noch voll zu bringen. Und dann ist das auf jeden Fall eine der Säulen, die auch die Oberliga ermöglichen.
Das klingt doch ganz hervorragend, wenn das so funktioniert. Macht auf jeden Fall optisch was her. Ist nicht ganz einfach mit, darfst nicht draufstehen und nicht draufstehen ist schon klar, aber so drumherum, damit da nichts kaputt geht und dein Bier drüber schüttest und so. Aber das funktioniert schon alles so. Von Neuzugängen, wer ist dein Neuzugang? Wenn du einen wählen müsstest, ich weiß schon.
Ich habe ja auch einen gewählt, ne? Für mich ist es bald dir, ganz klar. Und ich glaube nicht, ne? Der muss auch sicherlich kopfmäßig noch ein, zwei Schritte machen, aber das ist in dem Alter oder in dem, ja doch, in dem Alter völlig legitim. Aber wenn der so weitermacht, dann bleibt er bestimmt auch nicht lange hier, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich fand bei Baldé immer, wenn es gegen gleich starke Gegner ging, war es immer so ein bisschen schwierig, ne? Aber sobald du dort jemanden hattest, der dir eigentlich überlegen ist, dann tanzt da die Leute hinten trotzdem aus. Deswegen ist für mich der Neuzugang des Jahres.
Ich würde nochmal, wenn du sagst, so lange wird er hier nicht sein, würde ich schon mal sagen, wir haben ja das Ziel, in die Regionalliga aufzusteigen, da könnte er ja letztendlich mitgehen, aber du hast letztendlich, dein Kandidat hat auch die Mehrheit der Punkte gesammelt. Und ist der Neue des Jahres. Ich habe André Kepp beim Spieler des Jahres gewählt und hier Steffen Geisendorf. Das würde ich gerne nochmal mit euch ansprechen wollen. Der Max kann sich dazu nicht äußern und ich weiß, dass das alles schwierig ist, aber da kommt nochmal alles hoch. Wenn du weißt, dass als die Vereinsführung 2000 und zerquetschte Patrick Posselt verpflichtet hat. Wenn du weißt, dass zu diesem Zeitpunkt auch ein Steffen Geisendorf mit da war und wo eine spezielle Situation erlebt hat, das haben wir alle mitbekommen. Und dass man sich gegen ihn entschieden hat, da kommt nochmal alles in einem hoch, wie weit wir schon sein könnten. Ich bin so froh, dass genau der richtige Typ für die aktuelle Situation ruhig ist, menschlich nahbar, fundiert. Klar wird er bei manchen Spielern mehr geschätzt, also aber bei welchem Trainer ist das nicht so, aber vom Typ her ist ja genau das Richtige, damit wir hier in Ruhe arbeiten können, dass wir in die Oberliga, dass wir da Ruhe haben und ich bin so dankbar, dass wir das jetzt hinbekommen, so jemand mit Wismut gehen und ja, ist einfach die perfekte Verpflichtung für mich.
Also ich sage auch, Geisi ist wirklich auch vom Typ her akribisch, er gibt alles dafür, also auch das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber auf Arbeit immer mal trotzdem noch ein Telefonat und da ruft er nochmal an und also er ist da wirklich hinterher und das, ja, also kenne ich von vielen Trainern nicht so und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass er da ist.
Kann man sagen, Remi, so als ältere Fans, dass das so ein Ja, Traum greift ein bisschen hoch, aber dass man es schon lange, dass man sich gewünscht hat, dass das...
Natürlich, ich habe jetzt den Namen auch schon immer angesprochen, dass das eigentlich eine Schande ist, dass der Mann nicht hier arbeitet. In was für einer Position damals auch immer, ob auch Sportdirektor, ob er sich das vorstellen kann, alles mal beiseite. Aber wenn jemand auch als jener sich so verbunden hat, auch mit dem Gera Fußball, das ist ja auch schon, das ist ja fast wie Schubi dann, wo man das vielleicht genauso mal denken könnte irgendwann. Also das ist schon wirklich was Besonderes und für mich hat das schon damals auch die Arbeitsweise, wie der das macht, dass keine Stars im Grunde, die Stars machen wir dann selber, in die bilden wir aus und das hat er ja bei Schott gemacht, das hat er bei Thüringen Jena alles auf breit gestellt, jeder bekommt seine Chance, das muss man auch mal sehen. Der Kader ist groß, aber aus meiner Sicht konnte sich auch kein Spieler beschweren, jeder hat die Chance bekommen, ne, sich zu zeigen. Und das ist wirklich, und selbst Udo Korn, wir haben uns ja auch unterhalten und der hat auch gesagt, also er findet das auch super, dass der Geiss hier ist. Und das ist ja dann schon nicht Begnadigung, sondern der, wie nennt man das?
Der Ritterschlag.
Der Ritterschlag, genau, der Kalli. Ja, der ist gebildet.
Da ist er da.
Und er ist ja nahbar, finde ich. Ne? Ja. Also nach jedem Spiel kommt er auch zur Auswertung zu den Fans, ne? Und das, und baut doch mal die Kamera mit ab und sowas. Hat man auch top, alles.
Mega.
Deswegen.
Auch emotional und genau. Also das passt schon. Also da kann man sich wirklich vorstellen, dass es mal ein bisschen ein paar Jahre hält hier und hofft, dass es so kommt.
Ja, und da passt eben gerade die Stimmungslage, dass alle diese Oberliga auch als Geschenk sehen. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir drinnen bleiben.
Wenn du den Geise dann siehst, wie verzweifelt er in Ludwigsfelde dann zu uns kommt, so als möchte er sich entschuldigen, ja, bis oder super. In Bautzen war dasselbe so. Und wir, oder in Wernigerode, also wo ja wirklich Wernigerode uns in der ersten Halbzeit eigentlich in Grund und Boden gestampft hat dort. Und wir holen dort einen Punkt und am Ende steht er trotzdem wieder da, ja, aber wenn der Kalifo noch den Seitfallzieher und so. Also wirklich.
Ich habe nur einmal kurz übrigens beim Ausgleich stand da am 16er. Da habe ich noch schnell ein Foto gemacht. Also ich glaube, das war auch wirklich eine coole Geschichte.
Lässt sich da umboxen in Rudolstadt für einen Verein.
Und aber
das musste er jetzt noch mal gucken. Nein, er ist wirklich ein feiner. Also nee, menschlich gesehen auch super.
Warst du in Rudolstadt? Ich war nicht dabei, nein. Also früher, also sagen wir mal wirklich vor 10, 12 Jahren, wäre es dann eskaliert. Das muss man ganz klar sagen. Also da, die Lernfähigkeit der Wismut-Fans ist schon, weil das, also wenn das vor 10, 12 Jahren passiert wäre, Platzsturm 100%. Also.
Das wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen, weil das, also erstmal gilt es ja zu würdigen, wie er damit umgeht. Weil absolut. Ich glaube, du kriegst so ein, das vergisst du ja auch nicht beim nächsten Spiel, wenn du wieder da stehst und hinter dir jemand ist. Also das arbeitet schon im einen. Für ihn ist das überhaupt kein Thema. Im Podcast spielt das überhaupt keine Rolle. Er hat das nicht erwähnt. Ja. Das, also Wahnsinn. Und was mir noch zu kurz kommt, dass das nicht eskaliert ist an dem Tag.
Haben es alle mitbekommen so
ja.
Im ersten Mal, ja? Okay. Ja,
hat man mitbekommen. Warum es nicht eskaliert ist, erstens sind wir gemäßigt da. Ne? Das sind jetzt, wie ihr schon sagt, vor 10 Jahren, ne? Da waren noch andere Typen dabei. Dann denken wir ja mittlerweile auch ein bisschen mehr an Verein. Ne? Also, das soll jetzt nicht
kritisch alles, gegen. Ne? Ich glaube, jeder versteht, was
aber,
du meinst.
Aber was für Konsequenzen dann rauszieht, wie wir jetzt wirklich auf den Platz stürmen, da haben wir dann alle nicht gekonnt. Drittens, gab es bis dahin auch ein paar, ich sag mal, freundschaftlichere Kontakte unter den Fans. Betonung wahrscheinlich jetzt auf gab's.
Präteritum.
Und das hat alles so ein bisschen reingespielt, dass wir da nicht komplett, ich sag mal, eskaliert ist, in Anführungszeichen.
Ja. Gut, dass das dann so gelaufen sind. Oh, ich hoffe, er hat es auch verarbeitet, so ganz Christ das nicht, wird schon immer im Hinterkopf sein, aber es ist für ihn nicht das Thema und ich bin auch wirklich dem Verein dankbar, dass ihr nicht auf dem dann so billige PR gemacht habt, wie es, glaube ich, auch möglich gewesen wäre, habt ihr nicht gemacht.
Ja, und das muss man auch mal sagen, haben wir auch letztes Jahr in Neustadt nicht gemacht, wo das mit den Jena-Fans war.
Richtig, ja.
Ja, haben wir auch nicht sinnlos dann. Also im Gegensatz wie die anderen Vereine uns oft dann was unterjubeln wollten, muss man mal wirklich sagen, hat der Vorstand hier zweimal sehr souverän reagiert, finde ich.
Das finde ich auch. Siehste, Max, so schlimm ist das doch gar nicht. Gibt auch mal kurz Lob und das mit dem Logo kriegt er ja noch hin.
Hast das ging mal hin, das ging hin.
Verlust des Jahres ist die letzte Kategorie. Wir haben es besprochen, da kam noch ein Vorschlag Maurice vom Kuschel kam noch als Vorschlag, aber Verlust des Jahres ziemlich klar. Liam Flossman.
Flossman.
Leim Flossman.
Holzleim?
Nein, habe ich, genauso wie das Remi schon gesagt hat, habe ich gedacht, der passt eigentlich perfekt hierher vom ja, Typ. Umso ärgerlicher, aber ich glaube, er hat Wismut jetzt nicht in negativer Erinnerung.
Das denke ich auch nicht.
Und man sieht sich ja wieder am Steg in der Rückrunde. Es gibt noch eine letzte Kategorie, da durfte einfach jeder vorschlagen, falls wir jemanden vergessen haben, der Publikumspreis. Und was ist erwähnt worden? Also die A-Junioren sind erwähnt worden für ihre sportliche Leistung, haben sich ein bisschen beschwert, dass sie nicht extra vorgeschlagen werden. Aber ich habe ja nochmal erklärt, wie das entstanden ist. Jeder hätte ja vorschlagen können. Maurice Linz, der dann sein Debüt bei den ersten Herren gegeben hat. Leo Böser, weil er mit 15 Jahren in der U19 ausgeholfen hat. Ich denke, wir haben den Nachwuchs ausführlich beleuchtet, dass das wirklich eine ganz fantastische Entwicklung ist. Es ist ein Verlust des Jahres vorgeschlagen worden, Nils Bauer.
Absolut.
Der so fehlt. Wo ist Nils gerade? Also der ist im Prinzip schwerpunktmäßig mit Familie genau. beschäftigt.
Habe ich auch im Weihnachtsmarkt gesehen am Freitag mit der Mannschaft. Genau. Also immer noch genau. verbunden anscheinend.
Ja, mit Kies und so weiter. Die waren schon unterwegs zusammen, ja. Also ich weiß nicht. Ja, ich glaube Lichtentanne oder Lichtenberg Fels. Oder Lichtenfels. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Das, soll ich das nochmal kurz
irgendwas sehen? Bei Zwickau.
Er spielt auf jeden Fall noch so ein bisschen auf Landesklasse-Ebene Fußball, aber halt nur, wenn er es schafft. So habe ich es zumindest gehört. Und ist natürlich auch absolut, also er hängt immer noch als Foto in der Kabine unten.
Und für, so menschlich ist es, glaube ich, ein Typ, der hier ganz gut gepasst hat, so finde ich, ne? So.
Ja, absolut. Also der ist, also nach wie vor, Nils ist einer der geschätztesten Spieler, glaube ich, die ich so kommen und gehen sehen habe. Und deswegen, ja, also da kann man ihm erstens gratulieren, erstens familiär, dass das mit dem Kind so klappt und dass er das jetzt alles unter einen Hut bekommt. Und ja, also er hat immer eine Tür zurück hier zu uns. Also
das deswegen. Klingt doch gut. Die ist ganz weit offen und das ist wichtig. Wer ist noch vorgeschlagen worden? Björn ist nochmal gesagt worden, danke für die gute Arbeit. Boxer ist zweimal gedankt worden für die ganzen Thema Vorberichte, Wismut-Kartell und Boxer ist halt typisch Wismut und die Vorberichte sind sehr, sehr fundiert, wie er sich da einarbeitet. Das ist verlässlich, macht ja jetzt auch den ganzen Nachwuchs, auch Facebook und so weiter. Also Boxer ist Boxer und dann achtmal und damit hat sie ihn gewonnen, den Publikumspreis ist vorgeschlagen, Carola. Das ist völlig klar, das ist einfach fantastisch, ihre Arbeit. Jetzt gibt es ja irgendwie so neun...
Zwei.
Physio... Zwei?
Eigentlich.
Echt?
Na, da musst du was
sagen. Elias Hoffmann und Philipp Müller.
Okay, also das sind junge, dynamische...
Typen,
die das im Prinzip Carola genau. unterstützen.
Also auf jeden Fall. Also Elias immer mindestens einmal die Woche da. Philipp, wenn er es schafft, dann auch zweimal die Woche da. Und die ja, sorgen echt dafür, dass das noch ein bisschen mehr Anklang findet. Also auch die Spieler, auch manchmal an trainingsfreien Tagen kommt einer von den beiden her und behandelt dann nochmal jemanden, wenn jemand was braucht, geben sich da echt Mühe und wachsen da echt gut rein und haben natürlich trotzdem auch aufgrund der Spiele, die sie entweder für unseren Verein gemacht haben oder Philipp, ne, als ja, Fan eigentlich, als darf ich das sagen, dass ihr Brüder seid?
Ja, aber, jetzt nicht mehr.
Jetzt haben wir noch gleich einen Familienpodcast.
Kannst du natürlich sagen, alles gut. Nein, also das ist dann schon, also die tragen das auch schon im Herzen und das merkt man dann auch. Ne? Und auch wie sie dann mit Carola umgehen und versuchen da überall zu helfen. Ne? Carola hat das alles im Griff, hat die Jungs im Griff, hat uns alle im Griff.
Und macht unglaublich viel für diese BSG. Absolut. Das ist ja eine ganz fantastische Geschichte. Carola müsste ich mal einen Podcast einleiten. Das wäre aber.
Das wäre witzig. Das wäre, glaube ich, einer der beliebtesten Podcasts, denke ich.
Das müssen wir unbedingt. Also vielen Dank an Carola für ihr Engagement. Ich fand es ganz fantastisch in Stahnsdorf, als Philipp aufs Feld ist und die Fans Carola gerufen haben.
Das ist übrigens mittlerweile ein Running Gag.
Ja, das ist witzig. Das ganz ich fantastisch.
Aber Carola macht ja viel mehr als Physio, ne? Das ist deswegen.
Das ist richtig, ja.
Also. Ohne jetzt, ne, Physios sind wichtig, absolut, sieht man ja auch unter der Woche, wenn er sich behandeln lässt, aber Carola, ne, wenn du dann fragst, ob man noch nach dem Spiel nochmal 3 Stunden länger am Steg bleiben darf, wer bleibt da? Carola, ne, dann wäscht die Trikots und hängt die auf zusammen mit der Heike. Na, und
alles auch Vorbereitung, Organisation, also wirklich
das,
Carola.
Also das drumherum, deswegen ist das auch jedes Jahr, auch wenn es auch schon offiziellere Auszeit, also von der OEZ bekommen hat,
weiß ich auch noch.
Die Urkunde
hängt weiß ich auch noch. Die Entwicklung, sie kam damals mit Frank Jeckel, der wohnt in Westen jetzt oder schon länger im Westen in Offenbach, kam sie immer mal so mit und so ganz. Und wenn man das sieht, also es ist ja wirklich eine Ikone vom Verein jetzt geworden.
Ich habe immer noch alte Bilder gesehen. Also ja. Das war, ja, ich war gestern bei Frenzel, der hat alte Mannschaftsbilder rausgeholt. Also das war super witzig.
Ja, ganz wunderbar. Dann gilt. Ja, der Dank allen diejenigen, die ja dazu beitragen, beigetragen haben im Jahr 2024, dass dieser Verein so funktioniert, wie er aktuell funktioniert. Sehr ruhig, was, glaube ich, auch wir lange nicht mehr hatten. Sehr erfolgreich, ob im Nachwuchs, im Herrenbereich mit den zwei Aufstiegen. Das ist ganz fantastisch. Der Dank gilt den Fans für die Unterstützung. Der Dank gilt dem Vorstand, Max, dir für dein unglaublich großes Engagement. Das ist einfach fantastisch. Und dass das auch in einem Art Miteinander ist, dass man sich auch was sagen kann, dass man auch unterschiedliche Meinungen hat, ohne beleidigt auseinanderzugehen. Das kann ich mich noch nicht so oft erinnern, dass das möglich war. Vielen, vielen, vielen Dank. Und dann wünsche ich euch allen einen guten Start in das Jahr 2025 und sage Glück auf.
Glück auf.
Glück auf.
Glück auf.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.